Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch zur großen Vorschau auf den 19. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022. An dem sind wir nämlich mittlerweile angelangt und wir blicken natürlich wie immer auf jede einzelne Partie voraus. Und viel mehr Vorrede braucht es eigentlich auch gar nicht, denn am Freitagabend steht direkt ein Spiel, das für sich spricht. Ein Spiel zwischen zwei Champions-League-Aspiranten, Zweiter gegen Vierter. Das wird der Start in diesen Spieltag werden. Schön ein Abendspiel mit Topspielpotenzial. Dortmund empfängt Freiburg und ich empfange dafür Stani Schupp von goal.com. Hallo Stani.
Servus.
Und auf der anderen Seite Michael Schröder vom Füchstetalk. Hallo Michael.
Hallo.
Damit sind wir also vollzählig besetzt hier direkt zum Start und können anfangen, zurückblicken auf das wilde Spiel des BVB am letzten Spieltag. 2:0 lag man in Frankfurt zurück und hat es dann tatsächlich geschafft, noch 3:2 zu gewinnen. Stani, was war das für ein Spiel?
Ja, verrückt. Tut's eigentlich ganz gut. War ein bisschen wild, also ist aber, glaube ich, für keinen Beobachter, der Dortmund irgendwie in der Saison verfolgt, irgendwie noch überraschend. Normalerweise war es ja eigentlich immer umgekehrt, also dass Dortmund keine Führung über die Zeit bringen kann, aber nach Rückständen sind die irgendwie diese Saison extrem stark. Ich meine, irgendwie irgendwas gelesen zu haben, mit über 10 Punkten nach Rückständen noch geholt. Aber wieder hat man sich halt irgendwie so eine gute Ausgangssituation selber kaputt gemacht, weil bis zum 1-0 Frankfurt halt wirklich gar nichts zu melden hatte. Also sowas von gar nichts. Und die Chancenverwertung war halt wieder ein bisschen mau beim BVB. Und dann kriegst du halt Gegentore, wie du sie halt die ganze Saison schon bekommst, durch Passivität, durch unnötige Ballverluste, auch schon im Aufbauspiel. Das 2-0 ist ja... Ich weiß nicht, das 1-0 war die Standardsituation, ne?
Genau.
Und das 2-0 war aus einem ganz ruhigen Aufbauspiel, wo eigentlich die Frankfurter auch nicht pressen oder hoch anlaufen, eigentlich gar nichts von beiden. Ein unnötiger, unsauberer Pass in die Mitte, dann auf den Gegner aufgedreht und schon rennt man halt irgendwie den Ball hinterher. Also das ist, das ist halt alles ein bisschen wild und zieht sich so auch durch die Saison. Und Rose hatte vorhin bei der PK ja auch gesagt, und das ist, glaube ich, sinnbildlich, man will es jetzt gegen Freiburg besser machen, aber darüber reden die ja schon die ganze Zeit.
Das ist also das letzte Spiel des BVB und auch bei den Freiburgern hat eine 2:0-Führung durchaus eine Rolle gespielt. Die Freiburger haben nämlich 2:0 geführt gegen Arminia Bielefeld, den Tabellen-17. und dann am Ende doch nur 2:2 gespielt, also 2 Punkte liegen lassen, die einen natürlich noch mehr in der Tabelle da ganz oben gefestigt hätten. Michael, was machst du aus dem Auftritt der Freiburger zum Rückrundenauftakt?
Ja, also vieles, was ich gerade gehört habe von Dortmunder Seite, kommt mir sehr bekannt vor. Wir haben 2:2 verloren, so kann man es nur sagen, gegen den Tabellenvorletzten zu Hause nach einer 2:0-Führung. Sollte man normalerweise das nach Hause bringen. Nur, wir haben auch, wir leben in einer Pandemie und da können nicht immer alle spielen, die gerne spielen wollen oder die spielen sollten, weil sie in der ersten Elf sind. Das ist natürlich schwierig, dieses Was-wäre-wenn zu spielen. Aber ganz klar, wenn der beste Torwart aktuell der Liga ausfällt, wie er auch am Freitag wieder ausfallen wird, ist es mal eine Schwächung. Dasselbe gilt für die Innenverteidigung mit Nico Schlotterbeck. Auch er wird Freitag nicht spielen können. Das hat man tatsächlich gemerkt, über die gesamte Dauer des Spiels eigentlich, dass da so ein bisschen gewackelt wurde. Also ich sag's mal so, wenn du beim Vorletzten glücklich nicht verlierst dann zu Hause und dann gegen nach Dortmund fährst und da weißt, es ist auch eine Weile her, dass man da gewonnen hat. Beim letzten Mal war ich halb so alt, wie ich jetzt bin und ich werde 40 dieses Jahr. Dann ist es nicht so, dass man sich denkt, ja cool, Freitag, geiles Spiel, das wird schön.
Sani, wer ist denn der Blick aus Dortmunder Sicht auf das Spiel? Personalprobleme ja lange auch ein Thema gewesen, die Lage aber vielleicht so entspannt wie noch nie in dieser Saison im Moment. Und Anschlussfrage vielleicht auch noch, inwieweit ist denn die Hoffnung da, dass diese Besserung, gerade defensiv, die man so oft gelobt hat, jetzt endlich mal zu sehen ist auch?
Also, dass man von dem personellen Luxus sprechen kann, ist, glaube ich, noch nicht so der Fall. Aber klar, wenn man das jetzt, vergleicht mit den vorherigen Wochen, dann sieht es natürlich schon besser aus. Also ich meine, Rose hat ja gesagt, von dem Stammpersonal jetzt, wenn man von der eigentlichen ersten Elf ausgeht, fehlt nur Guerrero, der jetzt die Woche gar nicht trainiert hat oder wenig. Ansonsten Akanji könnte wieder zurückkehren, was ich persönlich sehr wichtig finde. Der war ja die letzten Jahre eigentlich immer so ein Unruhefaktor und diese Saison eigentlich der Einzige, der konstant liefert und auch gut liefert. Ja, also ich bin relativ skeptisch, dass man, selbst wenn man jetzt gegen Freiburg zu Null spielen würde oder sollte oder zu Null spielt, was auch nur erst das dritte zu Null Spiel wäre in der Saison, was übrigens ein desaströser Wert ist, dass man dann direkt davon sprechen kann, dass man es gebessert hat. Es muss halt einfach eine Konstanz rein und die ist einfach gerade nicht gegeben. Und Freiburg ist mit, also mehr als im Soll, ich glaube, da sind wir uns alle einig, und hat in dem Fall natürlich nichts zu verlieren, außer natürlich so die eigenen Ambitionen, die man jetzt ein bisschen angepasst hat oder angepasst haben könnte. Ich denke nicht, dass ein Spiel alles ändert. Ich glaube auch, dass selbst wenn Dortmund das Ding gewinnt, es dennoch Diskussionen geben wird, dass einige Sachen natürlich nicht ideal sind. Rose schiebt das oft oder nicht ausschließlich, aber oft natürlich auch auf die Personalsituation. Ist natürlich auch ein schwieriges Thema, wenn du verletzungsbedingt gezwungen bist, die Viererkette irgendwie alle zwei Wochen komplett zu verändern. Und dann hast du da auch Jungs wie Axel Witzel drin, die eigentlich nicht so für die Innenverteidigung gemacht sind. Aber ich glaube nicht, dass ein Spiel alles umkrempeln wird. Aber Rosa hat es ja auch richtig gesagt, dafür, dass man 3-2 gegen Frankfurt gewonnen hat und eine sehr gute Reaktion gezeigt hat, waren die Fragen halt jetzt auf der PK vor allem extrem negativ und gut, aber dass man erst aufholen musste, daran ist man eigentlich auch komplett selber schuld.
Michael, du hast schon angesprochen Flecken, Schlotterbeck. Wie sieht's denn sonst personell bei den Freiburgern jetzt vor diesem Spiel aus?
Also Schmid ist mittlerweile wieder im Training. Das ist mal eine gute Nachricht. Das wird aber trotzdem nach wie vor dauern, bis er spielen kann. Und ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Nur, wie gesagt, wenn halt in der Innenverteidigung der eine Spieler fehlt, der gegen Haaland in der Hinrunde eigentlich, glaube ich, mit das beste Spiel gemacht hat von allen 17 Hinrundenspielen, die Dortmund gespielt hat, wird es schwierig. Und hinten im Tor wird Florian Uphoff mit Sicherheit sehr motiviert sein und hoffentlich ein bisschen besser in Form als gegen Bielefeld. Nur, ja, also hin oder her, man kann schlecht planen. Man kann schlecht planen, wie man aufstellt, weil man auch einfach nicht weiß. Wir haben ja Donnerstag nochmal einen Test, wie jeder Bundesliga-Club. Wer weiß, was da dann rauskommt. Ich hoffe, nichts. Ansonsten wäre es ja völliges Lotteriespielen, wer dann am Ende aufgestellt wird. Ja, es ist schwierig, das irgendwie sportlich einzuordnen, was am Freitag passieren wird, weil man eher so den Gedanken hat, was könnte sein. Und das ist so ein bisschen schade in dieser Saison. Aber ich glaube, das ist auch, ja, blödes Gerede, weil das betrifft alle anderen 17 Mannschaften auch. Also insofern sind wir da bis jetzt ganz gut durchgekommen durch diese, ja, wer fehlt, obwohl er nicht verletzt ist, sondern krank ist, Geschichte. Schauen wir einfach mal, ob noch jemand dazukommt oder nicht.
Das also die Ausgangssituation der beiden Mannschaften vor diesem Freitagabendspiel. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Stani, was glaubst du? Wie geht's am Ende aus?
Ich verlasse mich auf meine Heimspielintuition, auch wenn nur 750 ZuschauerInnen drin sind. Ich denke mal, dass es ja ein 3-1, könnte ich mir vorstellen. Freiburg doch ein bisschen ersatzgeschwächt oder personell geschwächt, das stimmt schon, Dortmund dann eher noch ein bisschen gut im Schuss in der Hinsicht, also ja.
Das also der Tipp von Stani Schupp von goal.com. Wir wollen natürlich auch noch den Tipp von Michael Schröder vom Füchsle-Talk hören. Michael, was glaubst du?
Ja, verrückt, es steht hier auch auf meinem Zettel. Ist natürlich krass, weil 3 Tore haben wir lange nicht gefangen in einem Spiel, aber ich tippe tatsächlich auch auf ein 1-3.
Da seid ihr, was das Dortmunder Spiel angeht, beide deutlich optimistischer als ich. Ich glaube, das wird ein richtig zähes Spiel wieder werden über weite Strecken. Und schon so ein bisschen auch die Frage, inwieweit die Dortmunder Außenverteidiger, gerade wenn Guerrero eben doch fehlt, mit ja, dem Flügelspiel der Freiburger umgehen können. Ich glaube, es wird deutlich enger, aber ja, vielleicht tatsächlich der ausschlaggebende Faktor, dass diese beiden wichtigsten defensiven Säulen am Ende bei Freiburg fehlen werden. Ich tippe mal ein 2:1. Ich glaube, der BVB kassiert auch wieder ein Tor und bedanke mich bei Stani Schupp, dass er heute da war. Danke, Stani.
Danke euch auch.
Und natürlich auch vielen Dank an Michael Schröder. Danke, Michael.
Danke dir und immer gerne.
Das freut mich natürlich immer zu hören. Was mich auch freuen würde, ich habe es, glaube ich, in 2,5 Jahren moderieren vom Bully Special noch nie erwähnt und das schlägt sich nieder. Aber jetzt ist mir mal aufgefallen, es gibt seit 3 Jahren keine einzige schriftliche Bewertung bei den Apple Podcasts fürs Bully Special. Natürlich gibt es schon Sternewertungen und so, aber falls ihr da vielleicht auch mal nette Worte schreiben wollt, dann macht das doch vielleicht. Mal gebt mal 5 Sterne, schreibt mal was Nettes unter, das würde mich sehr freuen. Das erste Mal, dass ich das darum bitte, seit ich dieses Format moderiere, tut mir doch mal den Gefallen. Und tut mir noch einen weiteren Gefallen, bleibt gern dran, denn gleich sprechen wir über den FC Bayern, der muss in Köln ran, nach einer ganz kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir über das Spiel des BVB gesprochen, das am Freitagabend stattfinden wird. Das ist auch das einzige Spiel logischerweise am Freitag. Wir sind also am Samstag des 19. Spieltages angekommen. Und das erste Spiel, über das wir da sprechen wollen, das ist das Spiel des Rekordmeisters Bayern München bei den Kölnern. Und das tun wir gemeinsam mit Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Ja, Thomas, lass uns zuerst auf die Kölner blicken und auf das letzte Spiel der Kölner. Das hat in Berlin stattgefunden und ja, zur Freude auch von dir wahrscheinlich hat sich vieles fortgesetzt, was wir schon in der Hinrunde gesehen haben. Köln spielt ansehnlich, Köln spielt erfolgreich und Anthony Modest macht Kopfballtore. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, genau das. Wir hatten in Berlin eigentlich bis auf die Anfangsphase das Spiel grundsätzlich im Griff, machen dann auch mit einem Doppelschlag das 1-0 und das 2-0, wieder mal Flanke, Kopfball, Modest, Tor zum 1-0 und dann trifft Gott sei Dank endlich André Duda mal wieder. Ja, war nicht das mega ansehnlichste Spiel, muss man sagen, was dem Rasen in Berlin geschuldet war. Aber der FC hätte locker vor der Pause schon oder auch direkt nach der Pause deutlich höher in Führung gehen können. Dann wird es halt nochmal spannend durch das Tor von Darida. Aber Hertha hatte jetzt auch trotz Schlussoffensive mit Kevin Prince Boateng im Mittelsturm nicht mehr wirklich viel zu bieten offensiv. Und dann der entscheidende Konter kurz vor Schluss in der Nachspielzeit durch Thielmann. Ja, insgesamt sehr erfreulicher Start, muss man sagen. Marvin Schwäbe im Tor wieder sehr souverän und das macht deutlich Lust auf mehr, wenn man jetzt sieht, Platz 6, 28 Punkte, ne, da gibt es dann schon die Presse, die wieder von Europapokalträumen in Köln schreibt, die Fans, die natürlich sich sehr, sehr gefreut haben, dass es so gestartet ist. Ich glaube, so kann 2022 beginnen, ehrlich gesagt.
Du sprichst es schon an und ist natürlich auch meine heilige Pflicht als Moderator in der Fußballsendung, dass ich genau diese Fragen stellen muss. Steffen Baumgart hat das ja ganz klar und so, wie man es auch machen sollte, wahrscheinlich wegmoderiert, gesagt, das sind alles Punkte gegen den Abstieg und über Europapokal denkt man gar nicht nach. Auf der anderen Seite wird den Kölnern ja zumindest oder den Kölner Fans, dem Kölner Umfeld auch eine gewisse Euphorie sagen wir mal, Nähe nachgesagt, wenn es mal gut läuft. Wie nimmst du das denn rund um den Verein wahr? Wird da tatsächlich auch bei manchen Fans zumindest hinter vorgehaltener Hand mal gemunkelt, was da diese Saison möglich sein könnte?
Ja, doch schon. Also ich finde das auch grundsätzlich nicht schlimm, von Europapokal zu träumen. Ich glaube, jeder Fan träumt davon, dass sein Verein erfolgreich ist. Ich glaube, alles andere wäre fatal. Was man halt sehen muss, ist, wie es dann in der Realität läuft. Also ich glaube, jedem ist klar, jeder würde es mitnehmen, wenn es jetzt so gut weiterläuft und man irgendwie Sechster wird oder Fünfter, wie es 2017 der Fall war. Ich glaube, da sagt keiner in Köln nein. Und natürlich denkt man darüber nach, wie es wäre, wenn. Aber ich glaube, realistisch einschätzen kann das in Köln mittlerweile, kann das der Großteil. Und dieses Klischee von nach zwei Spieltagen sind wir alle abgestiegen und nach zwei Niederlagen sind wir abgestiegen und nach zwei Siegen träumt man von der Champions League. Ich glaube, dieser Realitätsverlust, der ist in Köln lange nicht mehr der Fall. Ich glaube eher, dass man sehr, sehr pessimistisch an Sachen rangeht und sich selbst denkt. Also ich glaube, ich habe es am Sonntag gegen Hertha auch getwittert, wenn 3-4 Chancen vergeben wurden, ja, jetzt kugelt der Gegner einen rein und dann geht es wieder seinen normalen Lauf. Dementsprechend, ich glaube, die Euphorie ist da, man freut sich an der Aktualität, aber ich glaube nicht, dass man jetzt erwartet oder denkt, der 1. FC Köln ist ein realistischer Europapokal-Contender. Ich glaube, da sind wir in Köln weit von entfernt.
Jetzt geht es gegen den Rekordmeister, gegen die Münchner, trotz der Niederlage am vergangenen Spieltag. 6 Punkte weg von den Dortmundern, stehen naturgemäß auf Tabellenplatz 1. Großes Thema war natürlich die vielen, vielen Corona-Fälle und Ausfälle bei den Münchnern vom letzten Spieltag. Die Situation entspannt sich ein wenig. Sicherlich wird sie aber auch noch das Spiel gegen die Kölner beeinträchtigen. In welcher Verfassung siehst du die Münchner jetzt vorm Wochenende und ja, wie groß rechnest du die Chance für eine kleine Sensation aus?
Im Grunde genommen ist es ja immer so, dass eine Niederlage der Bayern am Spieltag davor immer ein schlechtes Zeichen ist, weil die dann erst recht angepiekst sind und das möglichst schnell wieder wettmachen wollen oder die Scharte auswetzen wollen von der Niederlage davor. Personell ist die Mannschaft natürlich trotz Ausfällen noch relativ gut besetzt. Also ich glaube, selbst die Mannschaft, die am Freitag gegen Gladbach gespielt hat, ist eine Spitzenmannschaft. Jetzt kommen noch einige zurück. Manuel Neuer wieder im Training und. Da kommt eine Menge Qualität zurück, die dann auch vermutlich am Samstag auf dem Platz stehen wird. Dementsprechend, ja, Chance ist immer da. Ich glaube auch, das Hinspiel hat gezeigt, dass die Bayern nicht unverwundbar sind. Man hat da nach einem 0-2 Rückstand 2-2 auf 2-2 gestellt und dann eher unglücklich 2-3 verloren. Ich glaube aber, natürlich braucht es dafür die entsprechenden Zutaten, um diese kleine Sensation, wie du sie nennst, irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, dafür müssen die Bayern deutlich unter ihrem Niveau spielen und der FC echt einen perfekten Tag erwischen. Sonst ist realistisch gesehen gegen die Bayern eigentlich nichts drin. Und je mehr da an Qualität auf dem Platz steht oder zurückkommt, desto schwieriger wird es natürlich, dass die Bayern einen schwachen Tag erwischen. Und ich glaube, zweimal am Stück die Bayern zu ärgern, ja, ist in der Bundesliga auch selten vorgekommen. Und ich glaube, das wäre ja schon fast eine handfeste Krise beim FC Bayern, sollte dem FC zumindest nur ein Punktgewinn gelingen am Samstag.
Nochmal direkt auf den FC geblickt. Es ist ja schon klar meist, was man von den Kölnern erwarten kann. Der Fokus auf die Flanken. Es ist auch klar, wer der Abnehmer ist. Anthony Modest für 40% aller Saisontore der Kölner persönlich verantwortlich. Warum klappt das immer wieder so gut? Warum finden andere Mannschaften da kein Mittel, obwohl es ja zumindest von außen betrachtet ja doch ersichtlich ist, was einen wahrscheinlich erwartet, wenn man gegen Köln spielt?
Es ist tatsächlich schwierig zu verteidigen. Also guckt mir mal das Tor von Modest gegen Stuttgart an. Da ist das halt einfach, das kriegst du nicht mehr verteidigt, sobald man auf den Flanken, sobald man zum Flanken kommt. Dem FC kommt natürlich entgegen, dass sehr viele Mannschaften einen großen Fokus aufs Zentrum legen, also das Zentrum verdichten. Und je mehr Flanken reinfliegen, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, irgendwann den Schädel von Modest zu treffen. Dazu kommt eben jetzt zumindest in den letzten Spielen, dass man auch versucht, Torgefahr aus anderen Situationen zu erzeugen. Also man hat viel zumindest offensichtlich viel Wert darauf gelegt oder viel Fokus darauf gelegt, auch aus dem Kombinationsspiel gefährlich zu werden oder auch aus der Distanz. Und je mehr Optionen, je mehr Waffen du hast, desto schwieriger wird es natürlich dann, das zu verteidigen. Dazu kommt, dass diese Angriffe natürlich eine gewisse Wucht haben und ja, wenn du dann eben auf den Flügeln immer doppelst, was häufig der Fall ist mit Kainz, Hector oder auf der anderen Seite teilweise mit Ljubicic und Schmitz oder mit anderen Spielern und Schmitz, dann wird es natürlich schwierig, das auf Außen besser zu verteidigen. In der Mitte kann man es natürlich dann anders lösen und ich glaube, das Tor gegen Hertha hat auch gezeigt, dass man aus anderen Situationen auch mit Flanken treffen kann und ja, nur weil man weiß, wie es geht, heißt es nicht, dass man es verteidigt bekommt. Ich glaube, Arjen Robben hatte gefühlt auch nur einen Move, so wirklich, und verteidigt bekommen hat man es trotzdem nicht, weil Fußball immer wieder ganz andere Situationen bietet, kein Setplay hat in der Hinsicht, wie es vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist und dementsprechend man so Situationen auch häufiger erzwingen kann.
Das also, ja, die Einschätzung von Thomas Reinscheid über die Kölner. Kleiner Nachtrag, Arjen Robben hatte ja noch einen zweiten Move, die Schwalbe. So, dann lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, gelingt es auch den Münchnern nicht, die Flanken und Anthony Modest zu verteidigen? Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich tippe ja nie gegen den FC, also hoffe ich auf ein möglichst ereignisreiches 2:2, auch wenn das vermutlich nicht sehr realistisch ist.
Ja, als Beobachter der Bundesliga spielt bei mir tatsächlich einfach sehr rein, dass München eben das letzte Spiel verloren hat. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann wäre ich hier auch beim Unentschieden dabei gewesen. Aber zwei Niederlagen der Münchner, das ist immer so schwer vorstellbar, dass ich diesmal auf ein, ja sagen wir, 1:2, ein knappes, intensives Spiel, aber leider aus Kölner Sicht dann mit dem schlechteren Ende für die Gastgeber gehe und bedanke mich bei Thomas Reinscheid von fc.com, dass er heute bei uns war. Danke, Thomas.
Vielen Dank, immer gerne.
Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch 7 weitere Spiele im Gepäck, also noch eine ganze Ladung an Spielvorbesprechung für euch. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist dranbleiben.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. 2 Spiele haben wir ja schon im Kasten. Das bedeutet aber natürlich auch, dass noch 7 weitere vor uns liegen. Und da wollen wir gar nicht lange warten, sondern direkt weitermachen. Das dritte Spiel in unserer Besprechung des 19. Spieltags heute, das ist das Duell zwischen Union Berlin und der TSG Hoffenheim und damit 2 Europa-Aspiranten. Union Berlin steht im Moment auf dem 7. Tabellenplatz. Das könnte, wie schon in der letzten Saison für die Berliner, dann zum Beispiel für die Conference League reichen. Auf Platz 3 gerade stehen die Gäste aus Hoffenheim. Da ist Champions League-Kurs angesagt, nachdem man eine fantastische Ungeschlagen-Serie hingelegt hat in den letzten Spielen. Und man ist wirklich gut auf Kurs. Ist die Mannschaft von den Aspiranten da oben zwischen Freiburg, Leverkusen und Hoffenheim, die am letzten Spieltag auch Punkte sammeln konnte. Und wir hören uns jetzt die Vorschau, die Sicht auf das kommende Spiel und den kleinen Rückblick auf den Sieg am letzten Wochenende der Hoffenheimer gegen Augsburg. Die hören wir uns an von Luis Löser von den Hoffe-News. Hier ist er für euch mit seiner Einschätzung.
Ja, die TSG ist ja sehr gut ins neue Jahr gestartet mit dem Sieg gegen Augsburg, jetzt auf Tabellenplatz 3. Dabei war der Start ins Spiel auch gleich ziemlich ereignisreich. Also Munas Dabur hat ja gleich mal zum 1-0 für die TSG getroffen, was dann aberkannt wurde. Kurze Zeit später dann im Gegenzug das Tor der Augsburger nach Ecke, wo die Zuordnung bei Hoffenheim überhaupt nicht gestimmt hat, wo man sich mal dann den einen Patzer erlaubt hat oder geleistet hat. Da ist jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass die TSG nach Ecken nicht gut aussieht und vor allem Stefan Posch nicht, der jetzt auch gegen Freiburg schon, dem schon ein ähnlicher Stellungsfehler unterlaufen ist. Da ist er gefühlt fast schon vom Torschützen weggelaufen, also das darf nicht nochmal passieren. Ansonsten aber eine sehr souveräne Leistung. Also man ist eigentlich gleich druckvoll aus der Kabine gekommen, hat hoch angelaufen, hohe Bälle erobert und dann auch nach dem Tor, was ja schon so ein bisschen aus dem Nichts kam, nicht aufgesteckt und noch vor der Pause innerhalb von 5 Minuten auf 2-1 gestellt. Da hat man auch mittlerweile wieder gesehen, über welche Spielzüge die TSG am gefährlichsten wird, nämlich vor allem über so Reingaben von den Außen, von David Raum und dann beim zweiten Tor von Kevin Agpoguma, der sich da echt gut durchgetankt hat. War ja reingekommen für Pavel Kadarzabek, der jetzt leider erstmal länger ausfällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Dann in der zweiten Halbzeit war dann so nicht mehr so aufregend wie in der ersten Hälfte. Die TSG ist angelaufen, hat dann immer sich eigentlich auch gut nach vorne kombiniert, aber dann spätestens, wenn es ins letzte Drittel ging, wurde es sehr schludrig und da hat dann der letzte Pass nicht gestimmt. Da hattest du manchmal so das Gefühl, dass sie irgendwie dann nicht mehr wissen, was sie jetzt noch machen sollen. Weshalb das dann doch unnötig lang noch eine Zitterpartie war, ehe dann David Raum das 3-1 erzielt hat und sein wunderschönes Living the Dream Tattoo zur Schau gestellt hat. Also insgesamt ein sehr souveräner Auftritt, ein reifer Auftritt, aber natürlich auch mit Verbesserungsbedarf, vor allem was das letzte Drittel angeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Mit Union kommt auf jeden Fall ein nochmal ein bisschen anspruchsvollerer Gegner. Haben wir ja jetzt auch unentschieden gegen Leverkusen gespielt, wie schon in der Hinrunde. Und im Hinspiel hat die TSG ja einen Rückstand gedreht und dann am Ende trotzdem noch 2-2 kassiert, wo man sich schon ein bisschen ärgern musste, weil deutlich mehr drin gewesen wäre. Was sicherlich für die TSG spricht, ist, dass Taibo Avoni, der Hoffenheim schon ganz große Probleme bereitet hat im Hinspiel, jetzt gerade beim Afrika Cup, weil auch mit dem Abgang von Marvin Friedrich geht er nochmal ein wichtiger Leistungsträger bei den Unionern. Ansonsten haben die ja alle Mann beisammen. Bei Hoffenheim ist da jetzt mit Kader Zabek natürlich ein Ausfall dazugekommen, der schmerzt, aber Kevin Agpoguma hat ja in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass er da echt ein sehr guter Vertreter ist, der sich da nicht verstecken braucht. Dazu Florian Grillitsch, der ja kurz vor dem Spiel gegen Augsburg dann erstmal offiziell aufgrund einer Erkältung ausgefallen ist. Jetzt hat sich herausgestellt, er hat Covid-19, was natürlich auch schmerzt, weil er ja schon so mit einer der Schlüsselspieler war in den letzten Spielen. Hat jetzt gegen Augsburg zum Glück trotzdem gut funktioniert, dass man ihn ersetzt bekommen hat. Jetzt mal gucken, ob das gegen Union auch so gut klappt, mit Kevin Vogt dann als zentraler Innenverteidiger und Posch und Richards nebendran und dann auf der Doppel-6 eben, wenn wir mal sehen, wer dann da die Position bekleidet. Sergei Samaseku ist ja immer noch beim Afrika Cup, fehlt damit auch weiterhin. Ansonsten ist jetzt auch nicht wirklich noch was dazugekommen an Ausfällen. Es wird auf jeden Fall, denke ich, nochmal ein nicht so einseitiges Spiel wie gegen Augsburg. Ich glaube, Hoffenheim, vor allem jetzt vor der englischen Woche, werden sie sicherlich auch ein bisschen mehr wieder auf Umschaltspiel gehen gegen Union. Vielleicht wird es auch ein bisschen, also es wird, denke ich, schon, könnte wieder ein offener Schlagabtausch werden. Deswegen bin ich mal gespannt. Gegen Union gab es schon alles Mögliche, da gab es schon klare Siege, aber auch enge Spiele und auch Niederlagen leider. Ich tippe jetzt trotzdem mal, dass die TSG weiterhin ihren positiven Lauf von jetzt, ich glaube, es sind 7 ungeschlagene Spiele, dass sie die fortsetzen kann und gegen Union auswärts einen 2-1-Sieg feiert. Also, viele Grüße und bis nächste Woche.
2-1, also der Tipp von Luis Löser von den Hoffe News in diesem Spiel zwischen Union Berlin und Hoffenheim. Ich tendiere eher zu einem Unentschieden tatsächlich in diesem Spiel. Hoffenheim wäre weiter ungeschlagen, aber Union Berlin, auch wenn wir natürlich eine besondere Zuschauersituation haben, eine sehr heimstarke Mannschaft, ein gewisses Selbstbewusstsein geht damit einher, wenn man an der Alten Försterei antritt. Ich kann mir vorstellen, dass sie es den Hoffenheimern sehr, sehr schwer machen werden, dass sich das ganze Spiel ja auf Messerschneide befinden wird, weil eben beide Mannschaften dicht beieinander liegen werden, weil es für Hoffenheim schwerer wird, als in den letzten Spielen da auch Chancen zu kreieren, schwerer als gegen Augsburg. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein 1:1 wird an diesem Samstag zwischen den beiden Teams und Ja, bedanke mich nochmal an Luis, dass er seine Einschätzung uns hier zur Verfügung gestellt hat. Und gleich hören wir uns dann mit dem nächsten Live-Gespräch wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Dann geht es um das Duell zwischen Wolfsburg und Hertha, also ein bisschen Krisenstimmung. Bleibt gerne dran.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Drei Spiele des 19. Spieltags haben wir schon vorbesprochen und das vierte soll auf dem Fuße folgen. Es ist das Duell zwischen Wolfsburg und Hertha BSC und ich begrüße dafür auf der einen Seite Dennis Lindner. Hallo Dennis.
Hallo, moin.
Auf der anderen Seite ist dabei Tausendsasser Marc Schwitzki, unter anderem ja für die Hertha Base aktiv. Und ja, auch Urheber eines der größten Skandale in der Bully-Special-Geschichte in genau dieser Konstellation. Wir erinnern uns, namentlich war man sich nicht immer ganz einig, wenn diese beiden Gäste hier waren. Aber das kriegen wir heute hin. Hallo Marc.
Grüß dich Justus. Hi Daniel.
Ja, sehr schön, dass wir das abgehakt haben. Hallo. Hallo, hallo. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir direkt ein, bevor wir uns hier komplett verlieren in den kleinen Plänkeleien. Denn wir wollen sie ja möglichst prägnant halten hier im Bully-Special. Wolfsburg ist der Gastgeber und natürlich die erste Mannschaft, auf die wir blicken wollen und können. Dennis, das letzte Spiel der Wolfsburger war gegen Bochum und auch da gab es am Ende eine Niederlage. Die Negativserie unter Kofeld geht also auch im neuen Jahr weiter. Wir haben hier oft ja auch über mangelnde Fitness gesprochen, immer mal wieder geguckt, könnte das vielleicht ein Grund sein. Aber ich bin jetzt langsam an dem Punkt, was die Ergebnisse und die Leistung der Wolfsburger angeht, dass ich dich als Experten einfach mal fragen muss, warum ist Wolfsburg denn jetzt so, wie Wolfsburg gerade ist? Ich verstehe es einfach nicht mehr. Mir fallen keine guten Begründungen mehr ein.
Mir auch nicht. Also ich bin langsam echt durch mit all meinen Ausreden, weil also erstmal muss ich mich ja gar nicht ausreden, ich spiele ja nicht, aber trotzdem versucht man ja immer noch irgendwie was Positives zu sehen und es hat sich niemand verletzt im letzten Spiel. Vielleicht kann man das positiv hervorheben, weil das ist auch alles, was wir positiv daraus mitnehmen können. Es ist die ganze Abstimmung in der Mannschaft passt nicht, die Laufwege sind völliger Quatsch teilweise. Ich weiß nicht, Wout Weghorst hat halt die Möglichkeit, also er wird offensichtlich gerade so eingeplant, dass man die Bälle in seine Richtung schlägt und er sie dann ablegt, aber er findet halt konsequent den Gegenspieler, was dann halt auch zum Gegentor gegen Bochum geführt hat und wenn man als einziges Positives aus einem Spiel neben den Verletzungen mitnehmen kann, dass man die meiste Zeit Bochum defensiv halbwegs im Griff hatte, dann ist das irgendwie nicht sehr positiv, sondern eigentlich ist das eher richtig scheiße und die Hoffnung, dass in dieser Mini-Winterpause sich irgendwas dreht, ist in relativ kurzer Zeit komplett dahin und alles, was uns noch retten kann, ist die Rückkehr von Xaver Schlager. Ich glaube, darauf kann man das zusammenfassen.
Das also die ja, erschütternde Ausgangssituation beim VfL Wolfsburg. Was soll man dazu groß noch weiter ausführen? Das ist das, was man aus diesem letzten Spiel ziehen kann und wohl auch muss. Auf der anderen Seite die Hertha auch wieder eine Niederlage zu Jahresbeginn. Am Ende gab es eine 3:1 Niederlage zu Hause gegen die Kölner. Marc, wie hast du den Auftritt deiner Hertha da wahrgenommen?
Na, zur Abwechslung ist es trotzdem immer schön, nicht der absolute Krisenclub innerhalb einer Bundesliga-Partie zu sein. Das passiert Hertha gar nicht so oft in den letzten 2 Jahren. Ja, wie sehe ich dieses Spiel? Ich finde, dass Hertha war schon personell gebeutelt. Das muss man schon vorauswerfen. Vor allen Dingen, dass Belfodil und Jovetic vorne im Mittelsturm gefehlt haben, hat der Mannschaft wirklich zugesetzt. Askar Sibar hat sich am Samstag freitesten können, um Sonntag dann zu spielen, obwohl er keine Woche Training mitgemacht hat. Das aber erstmal nur vorweg. Ich finde, dass Hertha eigentlich gut in die Partie gekommen ist. 15 Minuten lang hat man sehr, sehr klar den Spielplan gesehen. Man hat sehr klar erkannt, wie man Köln knacken will. Die Idee war nicht nur erkennbar, sie war auch gut. Und dann hat Hertha aber im letzten Drittel, vor allen Dingen in Person von Maoli da, überhaupt keine Zielstrebigkeit gefunden. Aber auch sehr viele Angriffe sind dann im Mittelfeld, obwohl man dann das Pressing von Köln überspielt hatte, total versandet, weil die Bälle nicht gut kamen. Gut hat vielleicht auch der Rasen eine Rolle gespielt, der ja mittlerweile wieder eher ein Acker ist als alles andere. Dennoch, das war gut. Dann kassiert Hertha das 0:1. Und das habe ich, glaube ich, hier schon öfter gesagt, in der Bundesliga-Partie, wenn du Hertha BSC bist, kann es passieren, dass du in Rückstand gerätst. Das passiert, aber die Mannschaft schafft es immer noch nicht, psychologisch damit umzugehen, hat sich in der Phase wieder mal 5 bis 10 Minuten lang dann mental ausgeklinkt, komplett den Faden verloren, direkt das 0:2 kassiert und geht dann nur mit 0:2, muss man sagen, weil man weitere Slapstick-Einlagen drin hatte in die Pause. Danach gestaltet man das Spiel zwar offener, aber eine wirklich intensive Aufholjagd ist es nicht geworden, auch weil die Optionen von der Bank, glaube ich, gefehlt haben. Boateng beispielsweise hat im Sturmzentrum dann gespielt. Das sagt, glaube ich, viel dann aus, wie es im Kader dann aussah. Dennoch, wirklich viel kam da dann nicht mehr. Köln musste ja auch nicht mehr so viel. Trotzdem hatte man immer wieder Slapstick-Einlagen drin. Und dann, sowohl Darida dann mit dem Anschlusstor, dem sehr glücklichen, als auch dem Fehler dann zum 3:1 der Entscheidung. Und so ist es natürlich ein sehr ernüchternder Rückrundenauftakt, weil sich diese Partie auch so nahtlos daran einfügt, was man in der Hinrunde oft gesehen hat. Eine Mannschaft, die eigentlich mit einem guten Plan aufs Feld geschickt wird, den ersten Rückschlag kassiert und das mental nicht verkraftet und dann so ein Stück weit auseinanderbricht und dann in der zweiten Halbzeit dem Ganzen hinterherläuft. Und den Schwung aus dem 3:2-Sieg gegen Dortmund hat man dementsprechend nicht mitnehmen können und Konstanz bleibt das größte Fremdwort in dieser Mannschaft.
Das also die Ausgangssituation der Hertha nach dem letzten Spieltag. Dennis, bei den Wolfsburgern ist es tabellarisch mittlerweile ja noch ein Punkt enger als beim Gegner bei der Hertha und rein rechnerisch wäre es möglich, an diesem Spieltag bei einer Niederlage auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Wenn wir von diesen Negativszenarien ausgehen, keine Punkte für Wolfsburg, vielleicht die Konkurrenz da unten, die dann auch punktet, ist es doch dann auch im Bereich des Vorstellbaren, auch wenn man es nicht möchte. Man hat ja schon den Trainer gewechselt, dass wir vielleicht schon wieder das letzte Trainerspiel sehen an diesem Wochenende?
Das kann ich nicht sagen. Erstmal finde ich sehr gut, dass Marks Aussagen genauso sind wie meine vor 4 Niederlagen. So ja, man geht da mit einem guten Gefühl rein.
Das, und das ist ein
ja
sehr dunkles Foreshadowing.
Es kam mir nur sehr, sehr bekannt vor. Aber es kann durchaus sein, wenn man jetzt intern das Gefühl hat, dass man mit Kofeld den nächsten Trainer gefunden hat, der irgendwie uns nicht voranbringt und die Mannschaft nicht erwischt. Es wird zwar immer alles aktuell relativ gut moderiert, muss man sagen. Ich glaube, da sehen wir aber auch Kofelds ganz große Stärke, dass er vor den Mikrofonen wirklich astrein ist. Also da kann man nicht viel meckern, aber man muss halt gucken, was so aus der Mannschaft rauskommt und ob er sie erreicht. So jetzt. Und dann muss man mal schauen, was das geht. Also ich weiß nicht, ob es abhängig ist vom Tabellenplatz, sondern eher von der spielerischen Entwicklung. Und da es die nicht gibt, finde ich es gar nicht. Also ich bin nie ein Freund davon, Trainer früh zu feuern oder so oder die zu sehr unter Druck zu setzen. Aber in dem Fall muss man halt einfach sagen, dass sich da wenig entwickelt hat. Man hat Schwachstellen gefunden, hat sie angesprochen und hat sie beibehalten. Und das ist irgendwie, glaube ich, nicht der richtige Weg, um damit umzugehen.
Das gilt wahrscheinlich sogar nicht nur im Fußball, sondern im gesamten Leben und ist ein schönes Fazit darunter. Dann
Wolfsburg ist wie das Leben, das ist doch ein schöner Buchtitel.
Ja, oder?
Tatsächlich ganz schön. Marc, bei der Hertha auch kurz der Blick nochmal auf den Trainer. Du hast ja gesagt, Konstanz sucht man weiterhin vergeblich. Das war ja eigentlich so der Hauptpunkt, mit dem man mit Korkut reinholen wollte. Große Wundertaten hat man ja nicht erwartet unbedingt, auch in der öffentlichen Rezeption von ihm. Kam teilweise sogar überraschend, dass er überhaupt diesen Posten bekommen hat. Und dann wurde gesagt, naja, er soll die Mannschaft stabilisieren. Und das ist noch nicht so wirklich zu sehen. Wie bewertest du denn den Weg dahin und Korkuts erste Amtswochen jetzt?
Also ich würde fast so weit gehen, dass ich sage, ich nehme Teil von Korkut aus der Kritik raus bislang. Der Punkteschnitt ist dafür, was Hertha davor auch gespielt hat, echt in Ordnung. Man hat, also ich finde, dieses Unentschieden gegen Stuttgart, das hätte man vielleicht noch mit Pal Dardai bekommen. Diesen sehr souveränen Sieg gegen Bielefeld, da hätte ich schon Zweifel gehabt, weil das bei Dardai weniger auf die fußballerische als auch auf die Kampfebene gezogen werde. Dieses 0:4 gegen Mainz, das hatte Dardai genauso drin. Und ich ziehe jetzt einfach den Direktvergleich, weil man sich ja man wollte sich ja im Gegensatz zu Pal Dardai verbessern. Diesen Sieg gegen Dortmund, das wäre niemals passiert. Und jetzt hat Korkut, glaube ich, auch nochmal gegen Köln gesehen, dass diese Mannschaft sehr, sehr schwer zu managen ist. Und diese Mannschaft ist, die macht es keinem Trainer einfach. Wir reden über dieselben Probleme, hier auch im Booty-Special, seit 2,5 Jahren über dieselben Probleme. Und da ist es egal, ob da ein Čović an der Seitenlinie sitzt, ein Labbadia, Klinsmann, Nuri, Dardai. jetzt Korkut, es ist vollkommen Bums, wer da an der Seitenlinie ist. Sprich, da muss etwas im Verein und in der Mannschaft vor allem nicht stimmen. Die Mannschaft ist zum einen sportlich schräg zusammengestellt. Darüber habe ich ja schon im Sommer oder nach dem Ende der Transferperiode im Sommer gesprochen. Und das halt zum einen sportlich, aber auch mental. Der Mannschaft fehlen massiv die Führungsspieler. Das ist immer noch ein großes Vakuum, seitdem vor 2 Jahren Schelbred, Ibišević, Kraft, Kalou, als diese Spieler gegangen wurden, mehr oder weniger, oder teilweise sich selber entschieden haben zu gehen. Seitdem klafft da immer noch ein Vakuum. Gewisse Spieler wie Niklas Stark, wie Wladimir Rieder oder Co. konnten da nicht reinwachsen, in der Hierarchie nach oben wachsen. Und die neuen Spieler haben das auch noch nicht gezeigt. Ich glaube, deswegen wurde damals auch ein Sami Khedira als absolute Notlösung geholt für die Kabine. Und dasselbe hast du jetzt so ein bisschen mit Kevin-Prince Boateng. Und den Prozess, den jetzt Freddy Bobic angestoßen hat, der kann sich nicht innerhalb von 6 Monaten vollends entfalten. Besonders nicht in Corona-Zeiten, wo du auf dem Transfermarkt deutlich weniger wirken kannst, als du es davor hättest machen können. Sprich, das ist ein Prozess und der dauert an. Und ich glaube, dass man mit Typhoon Korkut jetzt schon... Man erhöht mit Typhoon Korkut die Chance, eine Partie zu gewinnen in der Bundesliga. Im Gegensatz zu Pal Dardai, mit dem man eher eine Chance auf ein Unentschieden hatte. Und das halte ich für positiv. Und trotzdem ist es natürlich so, dass am Ende des Tages diese Personalie an Punkten gemessen wird. Und da müsste man jetzt beispielsweise, um den Bogen zu schlagen, gegen ein Team, was noch viel mehr in der Krise ist und nach einer Partie, nach der man auch eine Reaktion zeigen muss, in solchen Spielen wie gegen den VfL Wolfsburg, das ist dann schon wieder so ein Stück weit richtungsweisend und da muss sich die Mannschaft anders präsentieren.
Das also die Ausgangssituation jetzt beider Teams. Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Dennis, was glaubst du, wie geht's am Ende aus?
Ich glaube, weil Luke Bacchio wieder da ist und er...
Das ist die größte Angst aller Hertha-Fans, ne?
Ich weiß, zumal der gegen uns ja auch bisher seine Saisontore gemacht hat. Also wird es Zeit, dass er jetzt gegen die Hertha welche macht. Und deswegen glaube ich, dass wir mit 2 Luke Bacchio-Toren 2-1 gewinnen. Und ich weiß nicht, woher ich diesen Optimismus nehme.
2-1 optimistischer Tipp von Dennis Lindner. Marc, was glaubst du?
Wir hätten als Gegensatz dazu nur den Ex-Wolfsburger Peter Pekarik, der sich in den letzten Jahren ja aber auf seine alten Jahre nochmal als Goalgetter bewiesen hat. Also wer weiß. Nein, also bei Hertha ist die Personalsituation halt noch ziemlich unsicher. Sollten jetzt aber mit Boyata, Jovetic und Belfodil so die 3 wichtigen Stützen der letzten Wochen und Monate zurückkehren, wird es nicht so schlecht. Andererseits Serdar und Boateng, aber besonders Serdar, die beiden werden wegen 5. gelber Karte fehlen. Das macht es alles so ein bisschen schwierig. Ich sage, dass es am Ende ein Unentschieden gibt, ein 1-1, was beiden Mannschaften nicht so wirklich weiterhilft.
Ich rechne eigentlich auch mit einem Unentschieden, aber irgend so ein Bauchgefühl sagt mir, Mensch, vielleicht fällt bei Wolfsburg doch irgendwie nochmal Wout Weghorst auf, dass er mal ein guter Bundesliga-Torschütze war oder so.
Seit 8 Spielen erzählst du solche Sachen.
Dann, ich tippe weiter auf Wolfsburg. Ich sage 1-0 für Wolfsburg und bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er heute da war. Danke, Dennis.
Gerne.
Und natürlich auch vielen Dank an Marc Schwitzki von der Hertha Base. Danke, Marc.
Wie immer gern. Ich freue mich morgen auf die Ballon-Aufnahme, mein Schatz.
Das erfreut mich genauso, denn guter Querverweis nochmal.
Ne?
Morgen am Freitag wird eine neue Folge Ballo Ohr erscheinen. Es ist ein toller Podcast mit 2 tollen Hosts. Schaltet da gerne
mal
ein.
Macht ihr das nicht mehr? Entschuldigung.
Ah! Ich dachte, dass diese ganz gemeinen Seitenhiebe, dachte ich, machen wir eigentlich eher off-record. Aber okay. gehen wir jetzt hin.
Was habe ich noch zu verlieren?
Das stimmt natürlich auch. Vielen Dank, dass ihr da wart und wir hören uns gleich nach einer kleinen Pause wieder mit den Mainzern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt also gerne dran.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. 4 Spiele sind bereits besprochen hier am 19. Spieltag. Und das letzte Spiel, das wir eben besprochen haben, das war das Duell zwischen Wolfsburg und Hertha BSC. Jetzt kommen wir zum 5. Spiel in unserer Aufzählung. Auch das wird am Samstag um 15:30 stattfinden und zwar in Mainz. Mainz 05 empfängt Bochum und wir sprechen drüber mit Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern. Hallo Bene.
Gute.
Gute zurück, schön, dass du da bist. Und dann würde ich sagen, spenden wir gar nicht weiter Zeit, sondern gucken direkt auf den Gastgeber, auf die Mainzer und auf das letzte Ergebnis. Da gab es ja im Gegensatz zum Hinrundenstart diesmal keinen Erfolg gegen Leipzig. Am Ende ein 4:1 in Leipzig für Leipzig. Dennoch muss man, denke ich, schon erwähnen, eine frühe rote Karte für die Mainzer, die das Spiel natürlich nachhaltig verändert hat. Und ein Ergebnis, was vielleicht generell dem Spielverlauf auch nicht hundertprozentig gerecht wird in der Höhe. Natürlich an dich die Frage, wie hast du das Duell wahrgenommen?
Ja, im Endeffekt hast du natürlich schon recht und das ist das, was man eigentlich von allen Seiten hört. Die rote Karte hat das Spiel so ein bisschen verzerrt. Gerade so die Anfangsviertelstunde war von Mainz eigentlich sehr gut, gerade vom Anlaufen. Da kam von Leipzig nicht so viel. Aber gerade, sagen wir mal, in den 5 bis 10 Minuten, bevor die rote Karte dann gefallen ist, hat das Spiel angefangen, ein bisschen zu kippen. Da gab es ein, zwei Situationen, gerade zum Beispiel den Kopfball von André Silva, der eigentlich den Ball ein bisschen unterspringt oder dann leicht daneben neben das Tor setzt, wo man schon als Mainz ein bisschen die Luft anhalten musste und wo wir eigentlich auch gesagt haben, so okay, also so kann das Spiel eigentlich nicht weitergehen. Dann fiel die rote Karte und dann war es im Grunde gelaufen. Und im Endeffekt so ein Spiel gegen Leipzig gewinnst du halt einfach auch dann nicht mit 10 Leuten. Gerade Mainz hat in Leipzig nicht so eine wirklich tolle Bilanz. Man hat immer 2 Tore auswärts kassiert. Ja, und Auswärtsspiele liegen Mainz aktuell eh nicht so wirklich gut. Da muss man schon sehr lange zurückblicken, bis man mal an das letzte Spiel kommt, was Mainz auswärts nicht verloren hat. Ja, und dementsprechend, sag mal, ist natürlich, wäre für unsere zweitbeste Abwehr der Liga, wäre es schöner gewesen, keine 4 Gegentore zu bekommen, aber im Endeffekt musste man dann zufrieden sein, dass Leipzig nicht noch mehr Tore geschossen hat.
Vielleicht ein kleiner Wehmutstropfen trotzdem nochmal in dem Spielverlauf natürlich auch gewesen, dass man den Anschlusstreffer noch macht und dann wirklich einen Angriff später direkt dann doch das spielentscheidende 3:1 kassiert. Unter dem Vorbehalt, dass man nur noch zu 10 war, trotzdem denke ich, eigentlich der Anspruch, dass man sowas dann nicht so schnell wieder aus der Hand gibt, oder wie hast du die Szene wahrgenommen?
Definitiv, also da ist das erste Mal, dass es uns Mainzer so ein bisschen von der Couch gerissen hat, sage ich mal. Ja, aber die generell, also es war ja nicht nur diese eine Szene direkt danach, natürlich war das extrem ärgerlich und es hat, ja, also es hat mich schon ein bisschen verärgert, ist das richtige Wort. Im Endeffekt muss man aber die komplette Viertelstunde nach der Pause zusammen betrachten, weil in der Zeit kriegen wir halt 3 Gegentore. Mainz ist in dieser, wie heißt die so schön, also Tabelle, erste 15 Minuten nach der Pause ist Mainz ganz am Schluss, was Punkte und Tore angeht und sowas. Also man kommt einfach nicht gut aus der Halbzeit wieder raus und das ist was, wo man auf jeden Fall in Mainz arbeiten muss. Das kann nicht sein, dass man quasi aus einer Phase, wo der Trainer Sachen verbessern kann, wo der Anpassungen vornehmen kann, dass man da rausgeht und kassiert direkt in 15 Minuten 3 Tore. Ich meine, das hat dann gegipfelt in den 4 Minuten, in denen 3 Tore halt insgesamt im Spiel gefallen sind. Aber das hat uns einfach alles in allem ein bisschen geärgert. Das war dann, also wir haben dann im Endeffekt auch gesagt, das wurde eigentlich sich ein bisschen vercoacht, weil wenn man sich die Grundaufstellung schon angeguckt hat vor dem Spiel, dann hat Widmer als rechter Innenverteidiger gespielt, als Halbverteidiger. Und er ist ein gelernter Rechtsverteidiger. Und er ist offensiv wesentlich besser als Daniel Brosinski, der auf der Rechtsverteidigerposition dann gespielt hat. Und wir haben Innenverteidiger. Die haben aber leider nicht gespielt. Und ja, deswegen hat man sich so ein bisschen diesem Element auf der rechten Seite, was Silvan Widmer darstellt, beraubt. Und das wurde dann erst sehr viel später im Spiel umgestellt auf eine Viererkette. Ja, und das ist einfach ein bisschen traurig. Also man hat die Pause einfach nicht genutzt und kam dann generell auch nicht gut zurück. Und naja, es kam dann halt leider so, dass diese 3 Tore gefallen sind nach der Pause. Müssen wir mit leben. Aber wirklich freuen tut es uns nicht.
Wo der Trainer Anpassungen vornehmen kann, vielleicht noch ein interessanter Stichpunkt. Ich verfolge ja auch euren Twitter-Account mit Argus Augen. Mir fiel auf, es gab dann doch schon so ein, zwei Aussagen in die Richtung, dass man sich auch fragt, warum Bo Svensson generell recht spät immer wechselt. Was ist da genau los?
Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch, was da los ist. Also wir haben mal eine Statistik recherchiert von den 5 Wechseln, die man ja aktuell tätigen darf. Da findet der erste normalerweise um die 65. Minute statt, wenn wir zurückliegen. Wenn wir aber führen, dann kann es bis zur 70., 75. Minute dauern, bis wir das erste Mal wechseln. Und gerade was junge Spieler angeht, wechseln wir sehr spät erst ein. Halt tatsächlich erst in den letzten 5 bis 10 Minuten oder sowas. Also sie kriegen gar nicht so viel Spielzeit, selbst wenn Spiele eigentlich schon entschieden sind, so wie zum Beispiel gegen Hertha oder gegen Wolfsburg, wo dann Spieler halt 8 oder 9 Minuten Spielzeit bekommen, obwohl wir mit mehr als 3 Toren führen. Das finden wir halt einfach generell ein bisschen schade. Und da wird ein bisschen zu sehr den alten Recken vertraut, sag ich mal, als einfach jungen Spielern auch mal eine Chance zu geben. Und das prangern wir seit langer Zeit an. Es beginnt sich langsam ein bisschen zu verändern, aber noch sehr langsam.
Noch sehr langsam, aber Besserung in Sicht. Das gilt hoffentlich aus eurer Sicht wahrscheinlich auch, was die Ergebnisse angeht. Jetzt zuletzt 2 Niederlagen, aber eben auch wieder ein Heimspiel, wo man ja deutlich stärker unterwegs ist. Und es geht jetzt eben gegen Bochum, die zuletzt ja auch durchaus positive Ergebnisse einfahren konnten, sich in der Tabelle festigen. 23 Punkte haben sie eingefahren, nur 1 Punkt weniger als die Mainzer. Zuletzt gab es einen Sieg gegen Wolfsburg. Wie blickst du auf den kommenden Gegner?
Ja, die beiden Spiele gegen Bochum muss man ja fast schon sagen. Wir haben ja ein sogenanntes Double Feature, weil wir auch im Pokal gegen Bochum spielen. Das erste Spiel ist jetzt daheim, das zweite Spiel ist auswärts. Die Mainzer haben ein bisschen was gut zu machen gegen Bochum. Das war natürlich das Hinspiel, wo man 2-0 verloren hat. Das ist natürlich aber auch das Pokalspiel, quasi vor einem Jahr, kurz vor Weihnachten, 23. Dezember, wo Mainz auch im Achtelfinale gegen Bochum rausgeflogen ist. Und also ich erinnere noch an den höchst peinlich verschossenen Elfmeter von Mateta. Im Elfmeterschießen gegen Bochum in Unterzahl verloren. Also das war alles nicht so toll. Und im Endeffekt, Mainz tut sich gegen Aufsteiger immer ein bisschen schwer, aber eigentlich, sag ich mal, in der Form, in der man sich im letzten Jahr befunden hat, darf eigentlich Bochum keine so große Schwierigkeit sein für Mainz, gerade nicht in einem Heimspiel. Jetzt haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass nicht so viele Fans da sein dürfen. Die Fans sind für Mainz aktuell ein sehr großes Faustpfand in den Heimspielen. Hat jetzt auch gerade Bo Svensson wieder in der Pressekonferenz gesagt, dass Mainz da durchaus viel Hilfe benötigt und da viel Kraft auch draus zieht, gerade die Spieler. Deswegen ein bisschen Bammel, sag ich mal, muss man da schon haben vor Bochum, gerade wenn man sich überlegt, dass sie jetzt wieder in Form kommen, wie du ja schon gesagt hast. Aber eigentlich sollte da Mainz jetzt nicht vor so große Probleme gestellt werden. Vor dem Auswärtsspiel im Pokal, da habe ich ein bisschen mehr Bauchweh, vor allem wenn man sich ja da schon ein Spiel lang gesehen hat. Und da wird sich zeigen, ob dann nochmal Anpassungen gemacht worden werden nach der Hinpartie quasi. Ja, und wir haben aktuell ein bisschen Probleme in der Abwehr. Niakate ist immer noch verletzt, beziehungsweise von Corona ja geschädigt. St. Just ist nicht da. Jetzt ist Hack gesperrt, also uns fallen 3 Innenverteidiger aus, jetzt wenigstens für das erste Spiel am Samstag. Und da wird schon spekuliert, ob jetzt Mainz auf eine Viererkette umstellt, weil man einfach so wenig Verteidiger hat. Aktuell haben wir nur 2 gesunde Innenverteidiger und ja, sonst müssen wir wieder auf Widmer zurückgreifen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das ist einfach eine Schwachstelle dann in der Mannschaft. Deswegen sind wir ja hin und her gerissen. Ich hoffe aber eigentlich auf einen starken Auftritt von der Mannschaft. Das ist mal wieder fällig. Die letzten Heimspiele haben wir sehr souverän gewonnen. 4-0 gegen Hertha, 3-0 gegen Wolfsburg. Ja, also ich denke, eigentlich wird man da wieder das Mainz 05 des letzten Jahres, sag ich mal, zu sehen bekommen, was sehr kampfeslustig ist. Und das Spiel sollten wir auf jeden Fall gewinnen.
Das also schon mal die kämpferische Ansage auch hier. Wie schlägt sich das in deinem Tipp am Ende nieder? Was glaubst du, wie geht's aus?
3-1.
3-1 für Mainz. Ja, Hört sich gut an, wie immer, wenn die 1 bei Mainz mit drin ist. Ich freue mich jede Woche drüber über den Tipp. Ich sag mal 2-1, bleib phonetisch dem Ganzen treu und bedanke mich bei Benedikt Engelwärts von den Hinterhofsängern, dass er heute bei uns war. Danke, Bene.
Sehr gerne, war mir wie immer ein Fest.
Das kann ich nur zurückgeben und kann euch, lieben Hörern und lieben Hörerinnen, nur sagen, dass es sich auch lohnt, dran zu bleiben, denn gleich sprechen wir erst über Stuttgart gegen Leipzig und dann über das Topspiel am Samstag, über Gladbach gegen Leverkusen. Bleibt also gerne dran.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. 5 Spiele haben wir bereits besprochen. Eben gerade vor der Pause ging es um die Mainzer, die gegen Bochum ran müssen. Und am letzten Wochenende musste Mainz gegen Leipzig ran. Und über die wollen wir jetzt sprechen. An diesem Wochenende geht es für Leipzig nach Stuttgart. Das ist also das Spiel, über das wir jetzt sprechen. Und das tun wir gemeinsam mit Ronny Moom vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
Hallo zusammen.
Damit sind wir also hier vollzählig in unserer Besprechung des Spiels, was wir ja jetzt auch direkt angehen wollen. Stuttgart Gastgeber, Gast ist Leipzig und Leipzig konnte am letzten Spieltag, nachdem man ja mit einer großen Enttäuschung in die Winterpause gegangen ist, ein relativ deutliches Ergebnis gegen lange Zeit nur 10 Mainzer liefern. 71 Minuten, um es rund zu machen, war Mainz in Unterzahl. Am Ende gab es ein 4:1. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, durchwachsen. Also die ersten Minuten bis zu diesen Ballverlust in der Hintermannschaft und dann diesen Elfmetern rote Karte war Mainz eigentlich ganz gut im Spiel. Die haben da ordentlich Druck aufgebaut, haben auch die Leipziger nicht wirklich aus dem Strafraum rausgelassen. Also das hat die Mainzer richtig gut gemacht. Also sehr, sehr gutes Positionsspiel, so wie man von Mainz gewöhnt ist, mit hohem Pressing. Und viel Druck, da hat unsere Mannschaft so ein bisschen zu tun in den Anfangsminuten. Ist dann besser reingekommen, so um die 15. bis 20. Minute, ein paar Balleroberungen gehabt, relativ weit vorne. Und eine davon führte dann halt auch zu diesem, Doppelfehler, würde ich mal sagen. Also erst verliert er da den Ball, dann hält er noch den Arm raus und klärt da auf der Linie, rot und Elfmeter, der war dann drin. Und dann ist das Spiel gekippt, dann lief das in die richtige Richtung. Was positiv war auf alle Fälle auch noch, dass man Chancen genutzt hat und deutlich gewonnen hat am Ende, auch wenn es zwischendurch noch mal etwas knapper wurde oder kurz mal knapp war, weil Mainz da den Treffer erzielt hat. Aber ja, war wichtig, hatten wir ja besprochen letzte Woche, wichtig, dass es ein guter Start und ein erfolgreicher Start in das neue Jahr war, weil man hat eine ziemlich heftige Aufgabe vor der Brust und da wäre da schon die Messen gesungen, vor allem, weil auch alle drumherum gut gepunktet haben und alles sehr, sehr eng ist, da war das sehr, sehr wichtig.
Du sprichst es an. Die Ausgangslage für Leipzig ist klar. Im Moment ist man 9., aber das ausgegebene Ziel ist die Aufholjagd. Ja, vielleicht jetzt gestartet, aber die will man durchziehen, bis im besten Falle man vielleicht doch noch um die Champions League mitspielt. 5 Punkte trennen einen davon im Moment. Das bedeutet auch, die Ausgangslage ist klar, was Ergebnisse angeht. In dieser Rückrunde wird es für Leipzig eine Menge Pflichtsiege sozusagen zu erfüllen geben, wenn man das Ziel wirklich noch erreichen will. Das gilt jetzt auch in dem Spiel gegen Stuttgart, würde ich sagen. Die sind im Moment Tabellen 15. Seit 3 Spielen gab es keinen Sieg mehr. Am letzten Wochenende ein 0:0 gegen Fürth, was auch eher ernüchternd war. Wie blickst du auf den kommenden Gegner? Und erstmal generell natürlich auch die Frage, gehst du bei der Aussage mit den vielen, vielen Pflichtsiegen in dieser Saison jetzt noch mit?
Ja, klar. Man muss auf alle Fälle, also wenn man Champions League noch spielen will, dann muss man eine ziemlich heftige Rückrunde spielen. Und diese Punkte einsammeln, die man in der Hinrunde liegen lassen hat. Das einzig Positive ist vielleicht wirklich, dass es nur 5 Punkte Abstand sind. Und wenn man jetzt auf die Hinrunde schaut, davon ausgehen können, dass die auch alle nicht relativ stabil punkten. Also da gönnt sich auch mal jemand so eine kurze Phase, die Leverkusener gerade, die wahrscheinlich auch gerade nicht so oder gerade ein bisschen Angst haben, dass es so eine typische Leverkusener Rückrunde wird, die ja eigentlich ganz gut gestartet waren. Also da ist es wichtig, dann alle Punkte einzusammeln. Und Stuttgart, ja, ein paar schlechte Ergebnisse in den letzten Wochen, aber da haben auch einige entscheidende Spieler gefehlt oder waren mal nicht dabei. Da waren sie mal wieder dabei. Weiß man auch nicht so genau, welche Elf dann am Ende auf dem Platz stehen wird, jetzt am Wochenende bei den Stuttgartern, auch viele Verletzte und so weiter gehabt. Auch nicht immer die ja, vermeintlich erste Elf, beste Elf dabei gehabt. Deswegen mit Vorsicht zu genießen. Die Stuttgarter haben in der letzten Saison vor allem auch gezeigt, was sie können, wenn sie alle an Bord haben. Und der Trainer hat auch gezeigt, dass er da die Mannschaft gut einstellen kann. Ja, wir haben eine gute Bilanz gegen Stuttgart generell als RB Leipzig, aber es gibt ja immer noch diese unsägliche Auswärtsbilanz, dass wir seit März letzten Jahres kein Spiel auswärts gewonnen haben. Da gilt es dringend, was dagegen zu tun.
Da muss also dringend was getan werden. Und tatsächlich Leipzig eine der schwächsten Auswärtsmannschaften in dieser Saison. Das gehört auch zu den Vorzeichen dieser Partie. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Stuttgarter auch nicht sonderlich gut unterwegs in dieser Saison. Hoffen natürlich weiterhin, dass die Rückkehr von Kalajdzic ein Punkt sein könnte, der sie in der Rückrunde nach vorne bringt. Im ersten Spiel war noch nicht wirklich ein Faktor, logisch, wenn man auf das 0-0 blickt. Aber auch Leipzig hat ja mit André Silva einen Stürmer in ihren Reihen, auf dem man ja viele Hoffnung aufbauen kann, wenn er dann endlich so richtig wieder in die Frankfurt-Form kommt. Im letzten Spiel konnte er auch wieder Treffer beisteuern. Wie blickst du gerade explizit auf ihn?
Ja, er ist auf alle Fälle einer der Spieler, die extrem von dem neuen Konzept, dem neuen Trainer profitieren. Ne? Also ist halt jetzt kein typischer, wir spielen auf Ballgewinne und dann geht es schnell nach vorne, Stürmer. Also kein Timo Werner zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so ein Problem der Hinrunde gewesen unter Marsch. Das ist nicht sein Spiel. Jetzt kriegt er dann auch noch Spieler neben sich mit Nkunku, dann ist Paulsen wieder da, die auch so ein bisschen den Fokus von ihm ablenken. Aber er war eine Zeit lang auch Alleinunterhalter. Das kommt ihnen entgegen und er hat jetzt ja, glaube ich, unter Tedesco fast jedes Spiel getroffen. Also das ist ja dann schon mal eine Bilanz, die sich zeigen lässt. Da hoffen wir da einfach, dass er weitermacht. Wir hatten ja mehrfach in der Saison schon gesagt, wichtig ist jetzt, dass er ans Laufen kommt, weil das entscheidend sein wird fürs Abschneiden der Mannschaft. Und so wie es jetzt gerade aussieht mit 7 Saisontoren, geht das schon in die richtige Richtung. Muss er jetzt dranbleiben. Am besten noch ein Doppelpack hinterher gleich.
Das wäre sicherlich wünschenswert aus seiner Sicht und aus Leipziger Sicht. Wo wir gerade bei Personalien sind, lass uns das Ganze noch rund machen. Wie sieht es da generell an der Front aus?
Ja, es entspannt sich Stück für Stück weiter. Benny Henrichs kommt zurück, Bonnar, ein Nachwuchsspieler, kommt zurück, die waren in Quarantäne. Mokiele wird leider noch fehlen, der ist nach wie vor positiv. Dani Olmo nach, glaube ich, einem halben Jahr ist das erste Mal ein Kandidat für den Kader zumindest. Den hatten wir fast gar nicht mehr auf dem Schirm, der hatte fast jetzt ein halbes Jahr gefehlt nach EM und Olympia, was er da alles gespielt hat. Er war jetzt dann raus, verletzungsbedingt. Wird sicherlich noch eine Weile brauchen, aber es ist eine Option mehr auf der Bank. Dagegen werden Forsberg und Leimer noch fehlen. Die werden noch ein paar Wochen brauchen. Halstenberg ist wohl auch wieder im Mannschaftstraining. Also entspannt sich Stück für Stück. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass da nicht noch irgendwelche positiven Tests dazwischen kommen. Dann sieht das erstmal gut aus oder etwas besser als jetzt gegen Mainz, wo eigentlich nur noch ein Nkunku als eigentlicher Stammspieler der Herrenmannschaft und als andere waren ja Nachwuchsspieler auf der Bank saß. Dann sind auch die Optionen schwierig, wenn es wirklich mal drauf ankommt. Das könnte etwas entspannter sein jetzt am Wochenende. Muss man die Daumen drücken, dass es auch so bleibt und dann hat vielleicht ein paar mehr Optionen.
Das also die Ausgangssituation von RB Leipzig vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht's am Ende raus?
Ja, ich bin da sehr, sehr positiv eigentlich. Ich tippe auf ein 3-1 für RB Leipzig in Stuttgart.
3-1 für Leipzig, der Tipp von Ronny Moom vom Bullenfunk. Und ich muss sagen, ich glaube auch, dass Leipzig dieses Spiel gewinnen wird, diesen Pflichtsieg in Anführungszeichen, wenn man noch Richtung Champions League will, einfahren wird. Sag einfach mal 1-2, wird vielleicht ein bisschen knapper, aber die Richtung, da gehe ich mit, wer am Ende als Sieger vom Feld geht. Und bedanke mich bei Ronny Moom, dass er heute bei uns war. Danke dir, Ronny.
Sehr gern, wie immer.
Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben als nächstes nach einer ganz kurzen Pause für euch das Topspiel des Spieltags in petto. Gladbach gegen 2-0 Leverkusen. Was es damit auf sich hat, hört ihr nach einer ganz kleinen Unterbrechung.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben die Konferenz hinter uns gebracht in der Besprechung des 19. Spieltages. Das bedeutet, wir sind beim 18:30 Samstag Topspiel dieses Spieltages angelangt. Das wird in Gladbach stattfinden und auch der Gast hat einen kurzen Anreiseweg nur zu bewältigen. Es ist nämlich Bayer Leverkusen. Wir sprechen drüber mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
Hallo, moin moin.
Ja, es macht natürlich Sinn, sowieso immer zuerst auf den Gastgeber zu blicken, in dieser Konstellation noch mehr und auf das letzte Spiel. Wir haben viel diskutiert, auch in der letzten Woche, über die Umstände. Am Ende stand ein 2-1 Sieg der Gladbacher über Bayern München, 3 Punkte. Ja, Gladbach so ein bisschen weiter den Ruf als Bayern schräg aufrechterhalten können, auch Adi Hütter und natürlich ein trotz aller Umstände sehr wichtiger Einstieg nach den letzten Ergebnissen in der Hinrunde. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
Ja, genau, was du sagst. Es war halt sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Spiel so erfolgreich gestalten konnten. Und auch sag mal, das Auftreten der Mannschaft fand ich jetzt erheblich verbessert, auch zu dem, was teilweise zum Ende der Hinrunde passiert ist. Also von daher, aber es waren halt die Bayern und die spielen halt immer gut, wie du schon sagst, auch wieder, wie du sagtest. Also leider können wir aber nicht 34 Mal gegen die Bayern spielen und müssen uns auch der anderen Konkurrenz stellen. Von daher werden wir mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das war jetzt ein wichtiger Sieg, aber natürlich die Krise noch lange nicht beendet.
Das also erstmal das, was man aus diesem Spiel mitnimmt. Trotzdem vielleicht auch nochmal die Rückfrage, es gab ja auch noch im Hinein dieses Spiels durchaus Diskussion, ob das denn jetzt wirklich fair war, dass die Bayern antreten mussten. Aus Gladbacher Sicht, wie hast du diese ganzen Diskussionen auch rund um das Spiel wahrgenommen und auch mit dem, sagen wir mal, mit dem Eindruck, dass man es am Ende gewonnen hat, wie stehst du zu der ganzen Debatte?
Ja, also es ist, wie ich schon sagte, es ist halt müßig, ne? Also wir können uns vor Corona und Omikron nicht verstecken und solche Ausfälle wird es geben. Und ich muss, wenn du nur auf die Fakten guckst, die Mannschaft, ich glaube, die von Bayern dann am Ende auf dem Spielfeld spielen durfte, hatte trotzdem einen dreifach höheren Marktwert als unsere Mannschaft, die da war. Und uns fehlten auch 4 Stammspieler, also wirkliche Stammspieler mit Omikron beziehungsweise Afrika-Cup-Abstellung. Also es ist ja nicht auch so ein einseitiges Ding, sondern es ist natürlich überall mal mehr, mal weniger, aber es ist halt gehört dazu. Und die Bayern haben diese noch eine zusätzliche Tiefe im Kader und vor allen Dingen in der Offensive waren sie halt top besetzt. Gut, vielleicht in der Defensive nicht in der Idealbesetzung, aber am Ende ist das halt eine Ausrede für mich. Also es zählt, dass wer auf den Platz kommt. Und ich meine, wenn diese Spieler, warum hat man die dann im Kader, wenn sie dann nicht spielen sollen? Und ja, es waren am Ende ja alles. Gut, die Bank war dann durchgesetzt mit mehr Jugendspielern, aber die erste Elf, die gespielt hat, waren alles Stammspieler der ersten Mannschaft. Also ja, man ist halt gerne immer bereit, Ausflüchte da und so zu suchen und in dieser Hinsicht. Aber ja, andere Vereine mussten es auch durchleben. Ich erinnere mich an die letzte Saison, wo Holstein Kiel in der zweiten Bundesliga da auch so ein Marsch fast alle 2 Tage spielen musste, weil Spiele wegen Corona so ausgefallen, abgesagt wurden. Und die haben sich auch nicht beklagt. Das sind dann aber am Ende so eingebrochen, dass sie halt den Aufstieg nicht mehr geschafft haben. Also, ne, oder ich glaube, Mainz war das, wo auch Spieler auf fremden Positionen zu Beginn der Saison spielen mussten, weil sie halt, um das zu erfüllen. Also, es ist halt so und dann muss man das Beste daraus machen. Und ich meine, Jetzt will ich nicht noch eine Gehaltsdiskussion aufmachen. Dafür werden sie halt auch bezahlt, dass sie dann trotzdem die Leistung sind halt Top-Spieler. Und da erwarte ich auch, dass die mal einen Linksverteidiger spielen können, auch wenn sie lieber auf einer anderen Position spielen.
Das also der Blick zurück. Lass uns nach vorne gucken. Am Samstag um 18:30 wartet dann Bayer Leverkusen, ein Gegner, gegen den man traditionell natürlich sehr, sehr gerne gewinnt aus Gladbacher Sicht. Und ausgeschlossen ist das sicherlich auch nicht, denn die Leverkusener in den letzten Wochen in erschreckender Verfassung, wenn man darauf blickt, dass in den letzten 4 Bundesligaspielen 3-mal eine 2-0-Führung noch abgeschenkt wurde. 2-mal gab es dann 2-2 gegen Hoffenheim und jetzt auch Union Berlin. Gerade gegen Union Berlin wäre durchaus sogar eine Niederlage am Ende wohl gerechtfertigt gewesen. Und einmal gab es sogar eine 5-2-Niederlage in Frankfurt, nachdem man 2-0 geführt hat. Das natürlich schon ein Gegner, der gerade, würde ich sagen, wenn man diese Ergebnisse im Kopf hat und diese Spielverläufe, bedrohlich wankt. Also, wie blickst du auf das Spiel?
Ja, es ist natürlich auch da wieder ein schwieriges Spiel. Also in der Hinrunde haben wir dort hoch verloren, 5-1, glaube ich. Was? Die Erinnerung bei solchen Ergebnissen ist dann immer schlechter werdend. Also da haben wir uns ganz schnell den Schneid abgekauft. Und natürlich hat eine Mannschaft, Bayer Leverkusen halt auch Qualität drin und auch sehr gute Dynamik, vor allen Dingen auf den Außen, die du erstmal Herr werden musst. Also klar, sie haben jetzt nicht die Konstanz, um wirklich zum Bayern Herausforderer zu werden, aber vom Potenzial tolle Mannschaft zusammen. Also da hätte ich den einen oder anderen gern auch bei uns. Von daher gilt jetzt natürlich anzuknüpfen und für uns das, was wir gegen die Bayern gezeigt haben, konzentriert und aus den Fehlern der Hinrunde zu lernen. Und, wo sie uns halt wirklich natürlich mit der Dynamik, aber auch natürlich, ich sage Anführungsstrichen, unerwartet mit der Härte den Schneid abgekauft haben. Und da müssen wir halt auch bereit sein, das auch mal anzunehmen.
Im Moment stehen die Gladbacher auf Platz 12 der Tabelle. Der 7. bzw. 6. Platz ist 6 Punkte entfernt. Was ist das, sagen wir mal, zumindest inoffizielle Ziel, wenn wir aus Gladbacher Sicht auf die Rückrunde blicken? Wo soll es hingehen, wenn alles gut läuft?
Soweit würde ich jetzt erstmal nicht. Es geht jetzt erstmal zu stabilisieren. Ne? Also die Ergebnisse, Freiburg und Co., haben eine Richtung angezeigt, die wir auf keinen Fall haben wollten. Und jetzt geht es zu stabilisieren und zu gucken, dass man auch schnell möglich den Abstand nach unten wieder erhöht. Das Potenzial der Mannschaft ist definitiv da. Das zeigen die Spiele gegen Bayern oder auch gegen Dortmund, dass wir da ganz oben mitstinken können. Nur ne, die Umsetzung hat am Ende bisher gefehlt. Und von daher würde ich jetzt noch kein Ziel ausgeben, ja, Europa oder so ist noch drin, sondern es wird einfach erstmal, dass wir da einfach die Stabilität reinbekommen, die wir in der Hinrunde vermisst haben.
Inwieweit, auch wenn es immer ein bisschen abstrakter ist, kannst du dir vorstellen, dass es vielleicht auch tatsächlich einfach geholfen hat, dass es jetzt bei Zakaria, beim Ginter wirklich Klarheit gibt?
Also ich hoffe sehr, dass das ein wichtiger Faktor war. Und darauf hat ja auch Max Eberl das eigentlich ganz klar gemacht. Er hat ja auch von sich aus bei Ginter die Gespräche dann auch irgendwann für beendet erklärt und gesagt, das Hin und Her will ich jetzt nicht mehr, jetzt ist vorbei. Wir sehen uns anders um. Und hat man ja jetzt auch schon gehandelt und mit Marvin Friedrich sozusagen in Anführungsstrichen frühzeitig den Nachfolger in die Mannschaft geholt. Also da auch Fakten geschaffen. Die Leistung von Ginter, der hat ja, Zakaria war ja auf der Covid-Liste gegen Bayern, war absolut nicht zu diskutieren. Das war ein gutes Spiel von ihm, hat er sehr gut gemacht. Vielleicht ist es auch für ihn jetzt klarer, dass er sich nicht nochmal hin und her überlegt und will ich doch bleiben oder gehe ich dann doch lieber nochmal, mache nochmal einen Schritt oder gucke natürlich nach dem Geld, was wir nicht mitgehen konnten, die Angebote, dass für ihn die Klarheit jetzt auch da ist, dass der Verein ihm geholfen hat, diese Klarheit für sich zu finden.
Das also die Ausgangssituation. Dann lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du? Wie geht das Spiel aus?
Hui, ja. Gut, ich bin ja der ewige Optimist und ich hoffe einfach, dass wir das, was ich angesprochen habe, den Trend, den wir gegen Bayern gesetzt haben, plus die Lehren aus dem Hinspiel umsetzen und dann am Ende mit 2-1 gewinnen.
Den Tipp gehe ich mit. Obwohl, ja, vielleicht setzt sich auch der Trend fort, dass Leverkusen 2 Tore erzielt, aber ich glaube nicht, dass sie 3 Punkte holen. Also ein 2-2 vielleicht auch wieder gut vorstellbar. Wäre natürlich abstrus, wenn Leverkusen tatsächlich wieder 2-0 führen sollte. Aber ja, dieser Trend bei den Leverkusenern und dieses Einbrechen und auch die schlechte Stimmung, die damit zusammenhängt, dass man das auch im neuen Jahr nicht abwerfen konnte, ich glaube, das spricht auch nochmal eher für Gladbach. Also in dem Bereich bewege ich mich auch und bedanke mich bei Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast, dass er heute bei uns war. Danke dir, Olaf.
Gerne.
Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, haben noch den Sonntag vor uns in unserer Vorbesprechung des 19. Spieltags. 2 Spiele gibt es da noch. Ihr müsst einfach nur dranbleiben. Schnell hören wir uns wieder. Bis gleich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de und herzlich willkommen am Sonntag des 19. Spieltages. Eben gerade haben wir über das abschließende Spiel am Samstag gesprochen, das Duell zwischen Gladbach und Leverkusen. Und jetzt sprechen wir als nächstes über das erste Spiel am Sonntag. Das ist das Duell zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt. Und das tun wir gemeinsam mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan.
Servus.
Und mit Christoph Senft. Hallo Christoph.
Gute, hi.
So, traditionell blicken wir zu Beginn natürlich auf die Heimmannschaft zuerst und auf die letzten Auftritte oder den letzten Auftritt der Augsburger. Stefan, der fiel trotz des heiß ersehnten globalen Debüts von Pepi nicht so aus wie gewünscht. Am Ende unterlag man 3-1 den Hoffenheimern. Ja, vor allen Dingen kurios, dass man zweimal wirklich ein identisches Tor von IS Bubu kassiert hat in der ersten Halbzeit. Wirst du generell den Auftritt wahrgenommen?
Ja, ich hatte jetzt keine so großen Hoffnungen gegen Hoffenheim. Wir haben eigentlich so früh dieses 1-0 fast schon gekriegt gehabt und dann irgendwie Dusel gehabt, dass da der Videobeweis irgendwas gesehen hat. Und dann kriegen wir diese Führung und ich denke mir, okay, vielleicht wird es doch was, aber man hat dann im Endeffekt die Führung sehr schlecht verwaltet und da schon nach einer Viertelstunde schon angefangen auf Zeit zu spielen, das ist natürlich ein Rezept, das eigentlich immer zum Scheitern verurteilt ist und so kam es dann auch und hat das nicht gut verteidigt und dann in der zweiten Hälfte versucht, das irgendwie noch zu drehen alles und Pepi hat sogar eigentlich gezeigt, dass er da schon eine Bereicherung sein kann, weil er sich auch immer wieder angeboten hat, aber dann durch die Verletzung von Meier der dann runter musste, kam dann auch nicht mehr so viel nach vorne und man hat einfach dann nicht mehr ins Spiel zurückgefunden und das dann auch verdient verloren eigentlich.
Das ist also der letzte Auftritt der Augsburger und auch bei den Frankfurtern ging eine Führung verloren, die war sogar 2-0, eigentlich ein Leverkusener Trademark in letzter Zeit. 2-0 hat man gegen Borussia Dortmund führen können nach der ersten Halbzeit und dann doch am Ende sogar noch verloren. 3-2 ist der Ausgang aus der Sicht der Borussia gewesen. Wie war das Spiel aus Sicht der Frankfurter, Christoph?
Ja, du hast es ja geahnt, wolltest es aber dann fairnesshalber nicht tippen. Ich glaube, die Eintracht hat zu früh zu hoch geführt, auch überraschend geführt. Dortmund hatte echt eine gute Anfangsviertelstunde. Wir haben dann aus dem Nichts 2 Tore gemacht. Und dann ging in der zweiten Halbzeit, nachdem man das dritte Tor nicht gemacht hat, was auf dem Fuß lag, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Lindström in der Szene mit Can, haben wir das dritte nicht gemacht und dann war eigentlich mit dem 2-1 war schon klar, dass das jetzt kippen wird. Das ging dann doch zu schnell, BVB zu stark und dann hat es innerhalb kürzester Zeit 3-mal geklingelt. Man hat ein Spiel verloren, was man nicht hätte zwingend verlieren müssen. Steht am Ende mit 0 Punkten da, aber ich hatte es letzte Woche ja schon angedeutet, das Dortmund-Spiel wäre Bonuspunkte gewesen. Man hätte einen Punkt gerne mitgenommen. Jetzt gelten die Punkte zu holen gegen Augsburg und die nächsten Teams. Eintracht hat sich gut präsentiert, hatte mit ein paar Ausfällen zu kämpfen. So hat definitiv gefehlt in der Mitte. Aber ja, wie gesagt, war soweit okay. Aber natürlich hätte man gerne den einen oder anderen Punkt mitgenommen. Aber jetzt muss auf jeden Fall der Fokus liegen, um jetzt die nächsten Wochen die Punkte zu holen.
Das also der Stand bei den Frankfurtern. Tabellarisch, Stefan, ist es bei Augsburg eine angespannte Situation. weil das Torverhältnis schlechter ist als bei den Stuttgartern, steht man mittlerweile auf Platz 16, dem Relegationsplatz. Bielefeld nur einen Punkt dahinter und die spielen gegen Fürth, also eines der wenigen Spiele, wo sie vermeintlich als Favorit reingehen. Nach dem Spiel zwischen Frankfurt und Augsburg wird das Ganze auch erst angepfiffen werden, also da sogar theoretisch die Möglichkeit, auf einen direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Aus meiner Sicht auf Augsburg ist das ja eigentlich immer genau der Moment, wo Augsburg gewinnt, oder wie siehst du das?
Ja, eigentlich schon, und vor allem wenn Frankfurt dann hin und wieder dann zum Beispiel mit 2-0 gegen Dortmund eigentlich so ein bisschen zeigt, also zumindest der kurzzeitigen Führung, dass sie auch ein schwieriger Gegner sein können, liegen die uns manchmal dann doch irgendwie zufällig, und da hoffe ich dann schon, dass wir dann da irgendwie überraschen können, auch wenn es jetzt die Tabelle nicht hergibt. Und es ist natürlich schon so, dass dann, wenn man jetzt zwei Spiele oder so gewinnen würde, würde man auch große Sprünge machen. Darf man sich natürlich nicht drauf verlassen, aber so sehe ich es. Und man sieht ja, Fürth ist ja im Aufwind. Jetzt haben sie zweimal 0-0 gespielt gegen Stuttgart und Augsburg. Dann ist das vielleicht gegen Bielefeld auch möglich. Aber kann man sich auch nicht verlassen. Ich hoffe einfach, dass wir da jetzt gegen Frankfurt einen Dreier holen und uns da ein bisschen befreien können.
Christoph, bei Frankfurt nochmal der Blick zurück auf das Spiel gegen Dortmund, beziehungsweise das, was danach kam, so ein bisschen. Ich habe schon relativ oft auch gelesen und mitbekommen, dass man da mal sehen konnte, gut, das geht vielleicht auch mit auf den Trainer. Es gab harsche Kritik teilweise online an der Einwechslung von Lammers auch. Wie hast du diese ganzen Situationen jetzt auch im Nachspiel einfach wahrgenommen und wie ordnest du das ein?
Ja, da gab es doch einiges an Stimmen und Stimmungen im Nachhinein. Das mit Sam Lammers, gut, Social Media, Fluch und Segen, lasse ich mal ausgeklammert. Das war einfach deutlich unter der Gürtellinie und deutlich drüber über dem, was normal ist. Der Spieler tut sich einfach total schwer, wurde eingewechselt in der Phase, wo man ja vielleicht auch einem Glasner das als Fehler ankreiden kann, einen Strafraumstürmer zu bringen in einem Moment, wo die Eintracht überhaupt nicht mehr im Strafraum war. Da hätte es vielleicht auch einen anderen Stürmer brauchen können. Er ist von ihm aus dem Training überzeugt gewesen, zeigt auch so ein bisschen, dass er scheinbar wirklich nach Trainingsleistung aufstellt und nicht unbedingt nach Sympathie, wie es in den letzten Jahren war. Ja, das ging ein bisschen drüber, und dann, ja, es hat sich schon die Frage gestellt, warum er in der 60., glaube ich, 65. Rode und Lindström, die bis dahin besten Männer, rausnimmt. Hat den Hintergrund, dass Rode leider nicht mehr die Kraft hat für längere Zeit. Lindström war an Corona zumindest kurzzeitig erkrankt und war scheinbar auch nicht fit, aber in dem Moment ist das Spiel gekippt. Und ja, zeigt halt auch so ein bisschen, dass vielleicht die Bank dann doch nicht ganz so gut besetzt ist, wie man sich das immer wünscht. Oder auf der anderen Seite, naja gut, Dortmund hatte halt aus meiner Sicht eine Top-Besetzung, mehr oder weniger. Sie hatten jetzt aus meiner Sicht oder meines Wissens nach keine großen Corona-Ausfälle. Und ich glaube, die Eintracht, wurde auch schon woanders gesagt, hat halt vielleicht dann in dem Moment gemerkt, okay, krass, wir haben jetzt echt was zu verlieren. Wir können oben in die Tabelle richtig reinstoßen mit einem Sieg. Und dann, wie gesagt, geht es dann halt psychologisch ganz schnell, sobald das erste Tor schon da ist. Und gibt es ja auch einige Menschen, die dann schon auch Sieg für Dortmund noch getippt haben, trotz der Führung der Eintracht. Und ja, ich glaube, was man daraus lernen muss, ist einfach, und das hat Glasner betont, das fand ich schon auch offen und ehrlich von ihm, zu sagen, man darf nicht nachlassen, egal ob man 2 oder 3-0 führt. Sagt sich immer so leicht, muss man dann auch erstmal runterspielen. Aber was der Kollege auch gesagt hat, so ein sicheres Ding ist es, glaube ich, auch gar nicht jetzt in Augsburg. Augsburg gehört so zur Kategorie für uns wie Mainz, bei denen wir uns immer wieder auch schwer tun und auch gerne stolpern, gerade in Augsburg. Ich glaube, es ist eine total ausgeglichene Bilanz insgesamt. Von daher sehe ich das am Sonntag überhaupt nicht als einen Selbstläufer. Uns würden die Punkte, wie gesagt, sehr, sehr gut tun, gerade nach diesen ganzen Unentschieden in der Hinrunde gegen die Teams jetzt. Aber wie gesagt, das muss erstmal gespielt werden. Verletzungsmäßig kommen wir eigentlich gut bei weg. Wir haben jetzt wieder Rückkehrer nach der Corona-Pause und nach eventuellen Sperre von Tuta war es, glaube ich. Aber ja, wird ein enges Ding, glaube ich, am Sonntag.
Metaphorisch gesprochen, aus Frankfurter Sicht, man kann auch mal vom E-Roller fallen. Wichtig ist, dass man wieder aufsteht.
Richtig.
Lass uns noch einmal schnell die Personalien bei Augsburg mit reinbringen, Stefan. Christoph hat es ja bei Frankfurt gerade schon gemacht.
Ja, Chovelo fehlt wahrscheinlich verletzt, deswegen gibt es keine Dreierkette, aber Oxford war jetzt nur gelb gesperrt, deswegen kann der auch wieder starten. Mit Udokai zusammen ist das eigentlich schon eine gute Viererkettenkombination. Pedersen könnte wieder fit sein, Der wäre vielleicht einer für die Außenbahn, um schnell zu spielen. Ich denke, dass Niederlechner reinrotieren wird für Zikiri und Pepi nochmal den Joker geben wird in der zweiten Halbzeit. Und Gregoritsch bleibt wahrscheinlich drin durch das Tor, das er geschossen hat. Und ich hoffe, dass Meier wieder fit ist. Und dann spielt man eigentlich recht ähnlich wie gegen Hoffenheim, hoffentlich bloß mit anderem Ausgang.
Dann lasst uns auf den noch zu sprechen kommen. Christoph, was glaubst du, wie geht's am Ende aus?
Oh, wichtig ist schon mal, dass Pepi nicht trifft. aber ich glaube, die Eintracht wird 2-1 auswärts gewinnen und ich freue mich über ein Siegtor durch Martin Hinteregger.
Alles klar, dann haben wir da schon mal die Fronten geklärt. Stefan, was glaubst du?
Ich tippe auf 3-1 und hoffen wir, dass Hinteregger gelb-rot runtergeht.
Ich dachte jetzt, der macht alle 3 Tore auf Augsburger Seite. Mal gucken, es wird spannend und auch da hört man raus, es gibt ja auch noch so ein paar Nebenbei-Geschichten, die damit reinspielen könnten. Ich freue mich drauf und bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute bei uns war. Danke dir, Christoph.
Sehr gerne. Wir freuen uns auch auf deinen Tipp noch.
Ah, gut. Ich wollte so ein bisschen mich rausschlängeln. Ja, ich sage auch mal 2-1 Frankfurt schnell und bedanke mich bei Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Danke, Stefan.
Gerne.
Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben noch ein weiteres Spiel in petto. Wie gesagt, durchaus auch spannend für die Augsburger, was die tabellarische Situation angeht. Bielefeld trifft im Kampf um den Klassenhalt auf die Fürther gleich nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal für heute diese Anmoderation, denn wir sind beim 9. und letzten Spiel in unserer Vorschau auf den 19. Spieltag angekommen. Und dieses Spiel, das ist ein echter Kracher im Abstiegskampf, denn es findet ganz unten in der Tabelle statt. Der 17. Arminia Bielefeld spielt gegen den 18. Greuther Fürth und wir sprechen drüber mit Eva Bohle vom 2. Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
Guten Morgen, Mittag, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was die Minute
ist. Wählt euch was aus, wann ihr diesen Podcast hört. Eva begrüßt euch freundlich. Und wir begrüßen zusätzlich natürlich auch noch Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
Ich sage einfach mal guten Tag, das ist einfacher.
Clever gelöst. Hallo Michael. Und damit sind wir vollzählig. Können natürlich zuerst mal auf den Gastgeber blicken. Eva, zuletzt hat Bielefeld einen Punkt geholt am ersten Spieltag der Rückrunde. Das nach einem 2-0 Rückstand gegen einen Champions-League-Aspiranten, gegen Freiburg. Wie hast du diesen Auftritt und diese Aufholjagd wahrgenommen?
Ja, ich dachte erstmal beider Halbseiten ging für Arminia ja also maximal suboptimal los. Das erste Mal nach 6 Minuten das Tor für Freiburg, dann 20 Sekunden bei Halbzeit 2. Also spätestens beim 2-0 dachte ich, gut, also Freiburg hat halt einfach eine extrem starke Defensive, dass da jetzt noch was passiert, auch weil ich Bielefeld bis dahin offensiv zwar, die stand zwar auf dem Platz, aber halt einfach nicht so, dass du dachtest, okay, das geht ja jetzt safe noch 2-2 aus. Da dachte ich schon, okay, da müssen schon kuriose Sachen passieren. Sind sie ja. Also sowohl beim 1-2 als auch beim 2-2 habe ich erst überhaupt nicht gejubelt, weil ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, was gerade passiert ist. Also bei Okugawa, der hatte was Ähnliches halt schon mal in der ersten Halbzeit probiert. Und das ist halt komplett schief gegangen. Und dann setzte der da schon wieder zu an. Und dann, ja, also ich meine, ich glaube, es ist relativ sicher zu sagen, dass Uphoff bei beiden Szenen jetzt nicht so wahnsinnig gut aussah. Also ich sag mal so, wir haben da profitiert, dass mit Nico Schlotterbeck und Flecken eben zwei sehr, sehr wichtige Akteure in dieser Abwehr bei Freiburg gefehlt haben durch Corona. Auch weil Kevin Schlotterbeck ihn, Nico Schlotterbeck, glaube ich, einfach nicht so ersetzen kann, wie vielleicht Christian Streich sich das auch gewünscht hat. Von daher fand ich es aber, also gerade gegen Freiburg ist es, glaube ich, nicht so selbstverständlich, da nochmal zurückzukommen. Für Arminia erst recht nicht. Aber das ist ja sowieso was sich seit Frank Kramer den Job hier übernommen hat, einfach in der Bundesliga gesteigert hat, dass man irgendwie nicht mehr so ganz aussichtslos ist, wenn der Gegner mal führt. Jetzt mal irgendwie so beispielsweise das Leverkusen-Spiel mal rausgerechnet oder auch Dortmund, die haben dann da einfach irgendwie andere Qualitäten, beziehungsweise wir haben die Qualitäten da nicht. Aber das fand ich gut und es passt einfach gut in diesen Aufwärtstrend, den man jetzt seit dem Bochum-Spiel hat. 7 Punkte aus den 3 Spielen hätte ich vorher nicht so erwartet, gerade nicht nach dem Hertha-Spiel.
Das also der Blick zurück bei Bielefeld und auch bei den Fürthern gibt es einen weiteren Punkt auf dem Konto zu vermelden, Michael. Es gab ein 0:0 gegen Stuttgart und damit ja auch irgendwie die Fortführung davon, haben wir ja schon ein paar Mal hier drüber gesprochen, auch, dass sich Fürth einfach zumindest defensiv stabilisiert zu haben scheint. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Hast du vollkommen richtig schon gesagt, lieber Julius. Dieses Spiel gegen Stuttgart war eigentlich eine Fortsetzung des Spiels gegen Augsburg fast schon. Fürth hat ja nach diesem desaströsen 1:7 in Leverkusen auf eine doch eher kompakte Defensive, auf solides Verteidigen umgestellt, was ja doch sehr untypisch war, weil Fürth bislang ja doch durch dieses hohe Anlaufen und so aufgefallen ist, dadurch auch durch viele Gegentore. Und jetzt hat man es eben auch gegen Stuttgart wieder geschafft, kein Gegentor zuzulassen. Man hätte auch dieses Spiel, wie schon gegen Union zum Beispiel, 1:0, 2:0 gewinnen können. Es gab Chancen. Branimir Ragota war eigentlich aus 5 Metern frei vom Tor, kam er zum Kopfball, hat 9 Torhüter angeköpft, statt ihn in die Laufrichtung zu köpfen. In der zweiten Halbzeit hat Ragota einen Ball erlaufen in der Stuttgarter Defensive. Wieder allein vorm Tor, aber sein Chipball wurde vor der Linie noch geklärt. Das heißt, jetzt reden wir halt über 0:0, über das dritte 0:0 Heimspiel der Fürther in Folge, nur unterbrochen von diesem 0:3 in Dortmund. Aber trotzdem, der Aufwärtstrend ist schon zu erkennen. Aber man merkt halt jetzt auch, dass eine Mannschaft wie Fürth es nicht schafft, gleichzeitig defensiv solide zu stehen und auch vorne richtig viel Gefahr auszustrahlen. Also da muss man es eben dann schaffen, mit einem Tor mal ein Spiel zu gewinnen, wie man es gegen Union gemacht hat. Danach hat man halt jetzt eben 2:0 zu Hause gespielt, aber auch 2-mal eben, also defensiv und offensiv 2:0 gespielt. Das ist dann nicht so gut und man sieht ja, wenn man die Tabelle anschaut, Bielefeld hat, glaube ich, 3 Tore mehr als Fürth, hat aber um einiges mehr Punkte, weil sie eben defensiv solide standen und einige Spiele mal gewonnen haben auch. Und Fürth, wenn jetzt, also mit 6 Punkten, da ist es ja eigentlich mittlerweile alles fast schon vorbei, finde ich. Also man hätte gegen Augsburg gewinnen können und gegen Stuttgart gewinnen können, dann wäre nochmal was möglich gewesen, aber jetzt mit 6 Punkten am 19. Spieltag, das ist dann schon sehr, sehr wenig. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, weil ich glaube, wenn Fürth in Bielefeld nicht gewinnt, dann kann man auch wirklich sagen, dann ist es jetzt auch endgültig vorbei. Also das, was alle schon glauben, ist dann wahrscheinlich auch Realität.
Das also die Ausgangssituation auch noch für die Fürther vor diesem Spiel. Und Eva, ihr seid ja für die Expertise hier zuständig. Ich bin dafür zuständig, das möglichst alles spannend zu reden. Und ich lehne mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und sage, dieses Spiel, nachdem man jetzt in den letzten Spielen, du hast die 7 Punkte angesprochen, ist irgendwie doch wieder relativ schnell geschafft hat, eine Schlagdistanz zu kommen, könnte, sollte Bielefeld die Klasse halten, im Rückblick ein absoluter Knackpunkt sein. Denn jetzt eben die Chance, vielleicht sogar die Abstiegsplätze zu verlassen, zumindest vielleicht den direkten Abstiegsplatz zu verlassen, gegen den Tabellen 18. Wie viel Druck oder wie viel, ja, wie gehst du mit bei dieser Aussage? Sagen wir es einfach mal so, bevor ich mich hier weiter verhasse.
Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also dieser ganze Aufwärtstrend bringt überhaupt nichts, wenn man dieses Spiel jetzt am Wochenende nicht gewinnt. Weil klar ist auch, so wie man sich in der Hinrunde gegen Fürth präsentiert hat, das darf auf keinen Fall nochmal passieren. Klar ist ja schon mal, dass Fabian Klos auf jeden Fall fehlen wird, weil er ja für 2 Spiele gesperrt wurde nach der roten Karte gegen Leipzig. Und ja, ich fürchte halt so ein bisschen, er hat ja auch das Tor gegen Fürth erzielt, Es wird halt wieder so ein leicht, es ist genauso wie das Stuttgart-Spiel am Wochenende gegen Fürth, es wird schon harte Zweitliga-Vibes haben, sagen wir es so, weil einfach was an Qualität, aber auch einfach wie das beide Mannschaften dann auf den Platz bringen können, zu dem Unterschied, was sie tatsächlich momentan vielleicht noch auf den Platz bringen, das ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Natürlich hat Bielefeld mit Gonzalo Castro dann einen, der das, glaube ich, ganz ruhig im Mittelfeld dann koordinieren kann. Ich bin mal gespannt. Also ich, keine Ahnung, meine Erwartungen sind ein bisschen anders als im letzten Jahr. Ich glaube, es wird schwierig, gegen Fürth ein Tor zu schießen, einfach weil wir selber auch nicht so viele Tore schießen, was Michael ja schon festgestellt hat. Also ich sag mal so, ich glaube schon, dass das, man jetzt so ein bisschen mehr weiß, worum es auch geht. Also wie das halt ja auch einfach die Spieler sich weiterentwickelt haben. Okugawa ja auf jeden Fall einer der eigentlich das beste Beispiel. Aber ja, also das wird ein richtig, richtig wichtiges Spiel. Ich glaube auch, dass wir im Gegensatz zu Stuttgart ja, in einer besseren Position gerade stehen. Generell kann Bielefeld, glaube ich, immer ein bisschen ruhiger arbeiten als Stuttgart. Und dann muss man die Chance jetzt nutzen, weil man eben auch am Wochenende wieder gesehen hat, die anderen Mannschaften ruhen sich nicht aus. Die warten nicht darauf, dass wir da irgendwie anfangen zu punkten. Beispiel Bochum, gut, ich meine, das war dann sowieso, also entweder Bochum oder Wolfsburg, obwohl ich halt glaube, dass das Wolfsburg halt auf lange Sicht da die besseren Ressourcen hat, da wieder rauszukommen. Kommt halt auch ein bisschen drauf an, ob sie an Florian Kohfeldt festhalten. Von daher, ja, ist auf jeden Fall wichtig, das Spiel zu gewinnen, vor allem, weil auch die Spiele, die danach kommen, jetzt alle nicht nach, okay, da holen wir in jedem Spiel 3 Punkte rausschreien. Mit Frankfurt, mit Gladbach, also gerade Frankfurt habe ich ein bisschen Angst, dass das wie letztes Jahr wieder so ein 5-1-Ding wird. Von daher, ja, bin ich mal gespannt, was da am Wochenende passiert. Ich glaube, ein schönes Spiel um 17.30 Uhr wird es nicht. Also wer sich die Ansetzung ausgedacht hat, das klingt so ein bisschen so, ah, scheiße, das Spiel haben wir noch vergessen für den Spieltag. Von daher, ja, mal sehen.
Das, also die Bielefelder Sicht aufs Spiel, wollen natürlich auch noch die Fürther mit reinbekommen. Michael, du hast es gesagt, kleiner Aufwärtstrend erkennbar, aber wenn man dieses Spiel jetzt nicht gewinnen sollte, dann vielleicht auch der allerletzte Zug abgefahren. Wie stehen denn aus deiner Sicht die Chancen, dass die Fürther hier doch dreifach punkten könnten bei Bielefeld?
Ja, das wird sehr spannend zu sehen sein, weil Stefan Leitl eben sagte, man darf derzeit blöde Floskeln nur von Spiel zu Spiel denken und wird braucht gar nicht auf die Tabelle gucken. Aber ich finde, in dem Spiel gegen Bielefeld, hat Eva jetzt auch schon angesprochen, ist Fürth mit seinem fußballerischen Ansatz, den man früher hatte, zumindest eigentlich die Mannschaft, die den Ball haben sollte. Ich bin gespannt, wie die beiden Mannschaften das angehen werden im Hinspiel. Jetzt mir gerade nochmal aufgemacht, hat Fürth 65% Ballbesitz, hatte 20-9 Torschüsse, also da war das ein sehr dominantes Spiel. Aber Fürth hat jetzt auch schon länger nicht mehr dominant gespielt, also ob sie diesen ist wieder hinbekommen, jetzt die Balance zu finden zwischen dieser stabilen Defensive und einem guten Angriffs- und guten Positionsspiel. Es sind natürlich auch viele andere Spieler mittlerweile bei Fürth da. Also das Spiel war ja Mitte August, Fürth dann nochmal einiges nachverpflichtet, hat jetzt auch Spieler wieder verloren in der letzten Zeit. Das heißt, es wird schon eine andere Herangehensweise, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Fürther auch wieder versuchen werden, gegen Bielefeld, was eben ein Gegner doch eher auf Augenhöhe ist, auch wieder mehr Fußball zu spielen. Und ich bin gespannt, ob die Arminia sagt, mach doch mal, auch mal sehen, ob ihr das könnt. Denn dass Fürth Tore schießen kann, haben sie schon gezeigt, aber eben, das ging immer zulasten der Defensive. Deswegen wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie Fürth auftritt, mit welchem Personal Fürth auftritt und auch, wie sie sich insgesamt schlagen. Denn ich glaube schon, wie ich schon sagte, dass Fürth gewinnen muss. Ansonsten kann man wirklich jetzt dann sagen, auch angesichts der nächsten Spiele, es kommt dann Mainz zum Beispiel als nächstes Spiel. Es wird natürlich nicht leichter, man hat auch schon alle Konkurrenten eigentlich, die da unten mit drin sind, zu Hause gehabt in der Hinrunde. Das heißt, man spielt überall auswärts, jetzt Bielefeld, Bochum, man spielt da überall noch. Das heißt, viele Chancen rechne ich Fürth nicht mehr aus, aber natürlich kann diese Mannschaft jederzeit gegen Bielefeld gewinnen, wenn sie ihr bestes Spiel abruft.
Das, also die Ausgangssituation, lasst uns noch gemeinsam tippen. Eva, was glaubst du, wie geht's am Ende aus?
Ja, ich muss ja hier positiv bleiben. Ich sage jetzt einfach mal, es wird ein ekliger 1-0-Sieg für Bielefeld.
Ein ekliger 1-0-Sieg auf dem Sonntag, Frühabend. Michael, was glaubst du?
Ich muss ja ebenfalls positiv bleiben. Das habe ich mir letztes Jahr vorgenommen angesichts der Niederlagenserie. Und das bin ich jetzt auch weiterhin. Ich sage ebenfalls dreckig 0-1.
0-1, also beide Teams gewinnen dreckig. Dann sage ich mal, das wird ein richtig dreckiges 0-0. Und da wird allen Zuschauern viel Freude bereiten, die solche Spiele mögen. Und bedanke mich bei Eva Bohle vom 2. Bundesliga-Podcast, dass sie heute bei uns war. Danke, Eva.
Sehr gerne, danke für die Einladung, wie immer.
Sehr gerne, wie immer. Und natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Danke dir, Michael.
Ebenfalls sehr gerne, wie immer.
Das freut mich zu hören und es freut mich natürlich auch, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder zahlreich eingeschaltet habt. Tut das bitte, bitte gerne auch weiterhin. Freut uns alle sehr, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Hoffe, ihr hattet heute auch Spaß mit dieser Episode des Bully Specials zum 19. Spieltag. Und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bleibt gesund, bleibt cool und versucht, gute Menschen zu sein. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.